Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Es ist laut, es ist emotional, es war sehr, sehr viel Regen. Es war eine Entscheidung bei den Frauen nach Mitternacht im Finale. Wir haben einen neuen Sandplatzkönig. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt, natürlich auch auf meinsportpodcast.de und auf Spotify. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, ich habe es eben schon gesagt, es ist laut, es ist emotional, es ist wild, ist der beste Platz, den man auf der Welt haben kann, es ist das beste Turnier des Jahres. Ich lege mich fest, ich habe mal wieder alles genossen.
Ich stimme voll zu, es ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen. Reden wir auch gleich drüber. Man würde anderes Wetter wohl erwarten in Rom im Mai. Das war allerdings diesmal nicht der Fall. Und das hat schon auch eine ganz schöne Auswirkung aufs Turnier gehabt. Aber wie gesagt, da reden wir dann gleich in aller Ruhe drüber, in den Damen- und Herrenteilen, wie das vielleicht beeinflusst hat, was auf dem Platz passiert ist. Aber klar, es ist an sich eben das eine große Turnier in Europa, zumindest abseits der Grand Slams. Und wenn uns jemand zuhört und es noch nie von uns gehört hat, ist es wahrscheinlich auch das eine Turnier, was man abseits der Grand Slams in Europa gesehen haben sollte.
Das sollte man gesehen haben. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Ich werde es hoffentlich dann nächstes Jahr sehen. Aber es hat mal wieder abgeliefert in allen Facetten. Und ja, du hast es gesagt, das Wetter hätte besser sein können, besser sein müssen. Italien hat es in den letzten zwei Wochen wirklich derbe abbekommen mit dem Regen. Wir haben ein Challenger-Turnier erlebt, wo Dominik Köpfer gewonnen hat, wo er die letzten beiden Runden auf Hartplatz Indoor ausgetragen werden mussten, weil es einfach zu sehr in Turin und in Piemont geregnet hat. Rom ist halbwegs sogar noch verschont geblieben, aber es war am Ende eine Geduldsprobe für alle. Aber wir müssen einmal noch gerade darüber sprechen, weil wir jetzt wieder zweiwöchige Turniere erlebt haben mit Madrid und Rom. Was ist jetzt dein Fazit nach dem ersten Jahr dieser beiden 12-Tages-Turniere?
Ja, also ich glaube, wir werden uns dran gewöhnen. Die Aufteilung erscheint mir noch ein bisschen unglücklich, eben, dass die Turniere zum Ende hin so ein bisschen ausfasern. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt natürlich auch gerade mal aus DTB-Sicht schaut, ich glaube, weder Jan-Lennard Struff noch Jannik Hanfmann wären in die anderen Turniere reingekommen im alten Format. Das muss man eben auch sagen. Es gab Chancen für Spieler und Spielerinnen. Wir hatten wahrscheinlich auch nicht die Niederlage von Carlos Alcaraz zum Beispiel erlebt. Wir haben also Spieler und Spielerinnen gehabt, die durch das erweiterte Hauptfeld, durch die erweiterte Quali hier reingekommen sind. Es sind wirklich kleine Grand Slams geworden. Und das kann ja eigentlich nur von Vorteil sein. Vor allem, wenn es jetzt am Ende dann wirklich dazu kommt, dass es eine stabile Situation bei den großen und kleinen Challengern jeweils in der zweiten Woche dieser Turniere gibt, dann ist das, denke ich, von Vorteil. Weil meine große Sorge war immer gewesen, da gehen sehr viele Arbeitsplätze verloren. Danach sieht es im Moment allerdings nicht aus. Von daher, das sehe ich als Vorteil. Und für die TV-Anstalten ist wahrscheinlich super, irgendwie dieses Mittelwochenende zu haben. Aber ich finde es zum Ende hin ein bisschen zäh, dass da so wenig passiert.
Das mit dem Ausfransen, das hast du ganz, ganz nett gesagt, weil das, so geht es mir auch. Wir haben an diesem ersten Wochenende ist ein total viel Action da. Wir erleben ein gutes Match nach dem anderen. Wir erleben ganz, ganz viel Drama und das macht unglaublich viel Spaß. Und dann ab Dienstag, Mittwoch hat man das Gefühl, ja, da passiert nicht mehr viel. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach noch geändert werden muss. Und du hast es gesagt, die Zahl der Arbeitsplätze wird erhöht. Dazu kommen dann ja auch noch wirklich hochwertige Challenger. Wir haben letzte Woche 275er Challenger bei den Männern erlebt. Wir haben zwei WTA 125 Turniere bei den Frauen erlebt. Also auch noch Möglichkeiten zu spielen, auch wenn hier dieses Turnier noch läuft, dieses Masters 1000. Also es gibt diese Spielmöglichkeiten noch nebenher. Deswegen kann ich nichts Schlechtes daran finden, dass wir jetzt zwei 12-tägige Turniere haben, aber die Aufteilung, die muss eine andere sein, weil am liebsten wäre es mir, dass man am Anfang etwas weniger spielt und dann am Ende dann nochmal mehrere Spieler hat, weil das war ja auch der Charme der letzten Jahre, dass wir immer gesehen haben in Madrid und Rom, ab dem Mittwoch waren eigentlich alle Topstars, sowohl bei Frauen als auch Männern, bis zum Sonntag quasi täglich im Einsatz. Und das hatte sowas Komprimiertes, das war toll. Und das fehlte mir jetzt gerade so in den letzten Tagen. Und dann kam ja auch noch der Regen dazu, dass man dann gesagt hat, boah, ey, das ist jetzt hier alles ganz schön zäh. Und ich meine, um 23 Uhr sollte man kein Frauenfinale beginnen am Samstagabend.
Ja, und generell war es ja ein arg verregnetes Turnier. Und was ich vermute, aber jetzt eben nicht vor Ort gewesen bin, hier passiert ist, dass diese Sachen auch so ausgefranst sind, weil man dann natürlich einzelne Sessions verkaufen kann. Das sehen wir auch bei den Grand Slam Turnieren. Wir werden es jetzt auch wieder bei den French Open haben, dieses Herrenhalbfinale, was gesplittet wird. In New York sehen wir das, in Australien ja sowieso. Das heißt, es werden einzelne Events kreiert und die werden dann verkauft. Und das bringt den Turnieren wahrscheinlich mehr Geld und so werden die das auch verargumentieren. Aber für diejenigen, die nicht vor Ort sind, ist das schon ein bisschen unglücklich. Oder für diejenigen, die vor Ort sind und gerne beide Matches sehen wollen, ist es auch ein bisschen unglücklich.
Es war auf jeden Fall insgesamt eine sehr, sehr interessante zweiwöchige Fahrt, die wir da auf uns genommen haben. Tour de Force, die wir da auf uns genommen haben. Alle miteinander, Spieler, Spielerinnen, Beobachter, Beobachterinnen und die, die einfach nur Fans sind. Und es war am Ende ein super Turnier. Wir werden gleich natürlich darüber sprechen und das in aller Breite. Wir müssen aber über eine Nachricht sprechen und Ehre, wem Ehre gebührt. Das muss als erstes mit reingenommen werden, bevor wir den News-Teil am Ende haben. Rafael Nadal hat gestern oder letzte Woche in einer Pressekonferenz seine Teilnahme an den French Open abgesagt. Dazu hat er gesagt, dass er die nächsten Monate wird komplett aussetzen müssen mit dem Training, dass er Wimbledon dann auch nicht spielen wird und dass er hofft, dass er bis zu den Davis Cup Finals im November vielleicht wieder fit ist und dass 2024 so momentaner Stand sein letztes Jahr sein wird und er sich dann am Ende von allen Turnieren, die er lebt, verabschieden möchte. Und Paris 2024 sei nochmal ein großes Ziel für ihn. Das ist nicht unbedingt die allerüberraschendste Nachricht. Das war nicht unbedingt die Bombe, die eingeschlagen ist. Aber, Philipp, wir können sagen, diese Bauchmuskelgeschichte oder diese Hüftgeschichte, die er sich bei den Australian Open zugezogen hat, die ist so von so krasser Natur, dass er einfach jetzt überhaupt keine Möglichkeit sieht, in den nächsten Wochen oder Monaten überhaupt wettbewerbsfähig Tennis zu spielen.
Ja, wahrscheinlich sollten wir diese drei Aussagen gleich auch nochmal so ein bisschen einzeln betrachten, aber generell zu der Situation. Wir hatten es jetzt, meine ich, in den letzten drei Sendungen jeweils schon angesprochen, als er Turniere abgesagt hat und da ja auch schon ein bisschen darauf vorbereitet, weil ich glaube, jeder, der Tennis beobachtet, konnte ahnen, dass das vermutlich nichts mit den French Open werden wird. Und ich denke, was jetzt hier verletzungsmäßig passiert ist und was für ihn ja das Erstaunliche war, er hat jetzt länger dran gearbeitet, aber es ist nicht wirklich besser geworden. Und vielleicht hätte er jetzt auch in Paris spielen können, aber er hat ja schon betont, dass er nicht spielen wollte, nur um mitzumachen. Denn das ist, glaube ich, nicht Nadals Ding. Er will, wenn schon, gewinnen. Und der Körper scheint aber nicht mehr in die Form gekommen zu sein, dass ihm das gelingt. Und was bei Nadal ja einfach der Fall ist, wenn wir jetzt auf seine Karriere drauf gucken, er hat halt wirklich, wirklich viele Verletzungen angesammelt. Und es scheint mir so zu sein, dass der Körper jetzt von der nicht mehr so richtig zurückgekommen ist. Und er hat dann ja auch noch einen Aspekt genannt, der relativ interessant war, dass für ihn seit der Pandemie Tennis so ein bisschen erschöpfend geworden ist. Also vielleicht auch einfach ein bisschen ausgebrannt im Moment und dass das zusammenkommt und er sich dann eben entschieden hat, jetzt erstmal diesen Break einzulegen oder diese Pause zu machen.
Drei Aussagen waren es ja am Ende. Es war am Ende, dass er dieses Jahr oder dass er die French Open dieses Jahr nicht spielen wird. Das alleine ist ja schon eine Riesennachricht, weil er hat seit 2004 immer daran teilgenommen, egal wie sein Körper beansprucht war, hat er jedes Jahr teilgenommen und er hat dieses Turnier 14 Mal gewonnen. Er hat eine Bilanz mit nur 3 Niederlagen in diesem Turnier. Das alleine ist ja schon eine wirklich große Nachricht. Das ist das erste Turnier, die ersten French Open seit 1998, die ohne Roger Federer und Rafael Nadal rauskommen. Das alleine ist schon die erste große Nachricht, dass er sich dann bevor die Qualifikation startet, dann auch entscheiden musste, ich kann bei diesem Turnier nicht antreten. Wir haben diese Bilder von ihm gesehen, dieses kleine Video, wo er sich vorne auf seinen Schläger aufstützt beim Training auf Mallorca. Und dort haben wir dann auch gesehen, naja, es wird wohl nicht funktionieren. Und dann hatten die spanische Presse hatte schon durchgegeben, ja, er wird nicht antreten. Und dann hatte er es noch von ihm die Nachricht gegeben, alles, was zu sagen ist, wird am morgigen Tag auf dieser Pressekonferenz dann gebracht. Und dann kam am Donnerstag diese Pressekonferenz und da hat er das mitgebracht. Alleine das ist ja schon eine Riesennachricht. Wir erleben dann jetzt Carlos Alcaraz und Novak Djokovic als die Top-Favoriten, Daniil Medvedev, da haben wir gleich dann noch. Es wird eine neue Statik in diesem Turnier geben dieses Jahr.
Die gibt's. Und vielleicht hätte es die auch gegeben, wenn er jetzt angetreten wäre, weil er ist immer als Favorit zu dem French Open gegangen, selbst in den Jahren, wo es vorher vielleicht für ihn nicht so ideal lief oder wo Djokovic oder Federer eine besonders gute Form hatten oder auch letztes Jahr mit Alcaraz. Aber es schien ja wirklich so zu sein, dass er nicht auf eine Top-Fitness kommen konnte und dass er deswegen ja dann auch Turnier für Turnier abgesagt hat, weil das Spannende war ja auch, er hat sich nicht hingestellt und hat jetzt gesagt, naja, schon im März, okay, mit der Sandplatzsaison wird es nicht, sondern er hat ja immer wieder es Schrittchen für Schrittchen probiert und ist dann daran gescheitert. Und ich interpretiere diesen Teil jetzt wirklich so, dass er unter Umständen hätte spielen können, aber nicht um den Titel hätte mitspielen können. Und ich glaube nicht, dass Nadal jemand ist, der so die große Mitleidstournee noch fahren möchte und dann hier in der zweiten Runde von irgendwem aus dem Turnier genommen wird. Ich glaube, das wollte er auf keinen Fall. Und so interpretiere ich dann eben auch den zweiten Teil der Aussage, dass er jetzt sagt, na, jetzt erstmal ein paar Monate Pause, also wirklich nochmal einen Neustart, um zu gucken, was für die Zukunft geht.
Er hat die zweite Aussage, hat er ja gesagt, dass die zweite Aussage ist, er wird auf jeden Fall die nächsten Monate einfach nicht trainieren können. Er versucht jetzt mit einem kompletten Neustart seinen Körper wieder so herzurichten, dass er 2024 dann wird antreten können und vielleicht schon die Davis Cup Finals im November wird antreten können. Das ist die zweite große Nachricht. Wir werden ihn aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr in diesem Jahr bei Grand Slams zu sehen oder bei größeren Turnieren. Ich meine, nach den US Open hat er ja eh keine großen Aktien mehr in dem Teil des Turnierkalenders.
Ja, das finde ich jetzt auch nicht überraschend. Ich glaube, selbst wenn er jetzt in French Open zurückgekommen wäre, vielleicht wäre in Wimbledon angetreten. Ich glaube nicht, dass er nochmal die US Open-Nummer probiert hätte. Ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt auf das letzte Jahr auch ein bisschen vielleicht verärgert zurückguckt. Er hatte damals während der French Open diese Geschichte mit dem Fuß, hat das ja behandeln lassen, ist dann in Wimbledon angetreten, hat dann diesen Bauchmuskelriss gehabt in Wimbledon, hat da ja dann das Halbfinale abgesagt, ist dann relativ früh und überraschend schon wieder bei den US-Turnieren zurückgekommen, aber dann ja eigentlich 7-8 Monate nicht mehr in Form gekommen. Und ich denke, wenn er da jetzt drauf schaut, wird er sich ärgern und sagen, na, ich bin einfach zu früh zurückgekommen, ich hätte meinem Körper eine längere Chance geben sollen. Und ich interpretiere das jetzt so. Und die größte Überraschung im Ganzen ist für mich jetzt wirklich dieser dritte Teil, dass er naja schon fast so eine Art Abschiedstournee ankündigt. Das hätte ich jetzt von ihm wirklich nicht erwartet, weil A, baut das einen ganz schönen Druck auf, B, baut das eine Situation auf für jemanden, der sagt, dass er nicht so gerne im Mittelpunkt steht, wo er bei jedem Turnier, bei dem er antritt, im Mittelpunkt stehen wird. Und drittens, ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn wirklich nochmal zurückerleben werden. Also vielleicht kommt er zurück, vielleicht kommt er nochmal in guter Form zurück. Aber ich kann mir eben wirklich nicht vorstellen, dass Nadal nächstes Jahr spielen möchte, irgendwie mit dem Anspruch, am Ende die Nummer 72 in der Welt zu sein und überall in der zweiten oder dritten Runde zu verlieren und irgendwie eine schöne Torte bei jedem Turnier zu bekommen. Kann ich mir bei ihm einfach überhaupt nicht vorstellen. Von dem Teil war ich überrascht. Da hätte ich gedacht, er kommuniziert etwas wie, ich werde es versuchen oder ich werde versuchen, nochmal zurückzukommen. Aber vielleicht braucht er auch ein Ziel. Ich weiß es nicht, aber der Teil war derjenige, der mich überrascht hat.
Der dritte Teil ist halt der, dass er 2024 versucht zurückzukommen, um sich auf seine eigene Art und Weise von allen Turnieren verabschieden zu können, die ihm was bedeuten. Und er sagte dann auch, Paris 2024, Olympia ist nächstes Jahr in Paris, das Tennisturnier wird in Roland Garros ausgetragen nächstes Jahr. Das wäre vielleicht ein schöner Abschluss dann. Aber auch das hat er im Konjunktiv gesagt. Er hat gesagt, Stand jetzt ist das mein letztes Jahr, aber man kann nicht in die Zukunft sprechen. Er ist in den letzten Jahren von Verletzungen gebeutelt gewesen. Er möchte gerne auf seine eigene Art und Weise zurücktreten. Er möchte gerne aktiv zurücktreten und nicht irgendwann sagen, ja Leute, hier ist der Punkt gekommen, an dem ich jetzt einfach nicht mehr weitermachen kann und ich kann mich nicht mehr von diesen Turnieren verabschieden. Wenn er nächstes Jahr zu den French Open antreten sollte, dann erleben wir wahrscheinlich ein Bohai, was wir so noch nie erlebt haben.
Es ist möglich und ich bin mir sicher, auch Federer hatte das Ziel, aber die allermeisten Profisportler und Sportlerinnen werden ja eher zurückgetreten, als sie zurücktreten. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt drauf gucken, und das ist jetzt natürlich eine Aussage, die ich über den Körper eines anderen Menschen treffe, wäre es gar nicht so eine schlechte Idee gewesen, das mit den French Open im letzten Jahr zu beenden. Und wir erinnern uns, es gab in den Tagen vor dem Finale so viele Gerüchte, dass das schon sein letztes Match sein könnte. Und vielleicht wäre es gar nicht so unschlau gewesen, es da zu beenden und dann vielleicht auch nochmal zurückzukommen im Jahr 2024, statt eben so weiter durchzudrücken, aber am Ende wird er es besser wissen. Und das Ding, die Geschichte seiner Karriere, ich meine, wer sich erinnert, als er damals wirklich auf die Tour kam, die Annahme war, der brennt irgendwie Mitte 20 aus, die Knie sind kaputt, die Schultern, ach, irgendwas wird kaputt gehen, weil sowas hat mir halt noch nicht so richtig gesehen, dass jemand so lange durchhält. Ich meine, das beste Beispiel für jemand, der dann auch ausgebrannt ist, ist Björn Borg, der wahrscheinlich das Nächste ist, was wir an Nadal in der Geschichte des Tennis hatten. Und viele hatten angenommen, dass das genauso passieren würde. Es hat sich nicht so entwickelt. Nadal hat sich weiterentwickelt. Nadal ist auch ein besserer Spieler geworden, als man damals ahnen konnte, oder ein noch besserer Spieler. Und von daher, irgendwie schwebte das die ganze Zeit über seiner Karriere. Nur alle haben halt gedacht, er würde ja 2011 statt 2023, 24, 25 zurücktreten. Und jetzt gucken wir mal, ob er nochmal die Chance bekommt, seine Karriere so zu beenden oder ob es ein bisschen wie bei Federer läuft, dass wir 3, 4, 5 Updates bekommen und irgendwann ist es vorbei. Ich halte beides für möglich.
Ja, ich halte auch beides. Für mich, dass es so viel treten wird können, weil Australian Open hat er, das wissen wir inzwischen, dann auch sehr, sehr gerne gespielt. Die French Open werden ihm am wichtigsten sein. Davon würde er sich wahrscheinlich gerne aktiv und mit dem bestmöglichen Ergebnis verabschieden wollen. Im Moment sehe ich es auch noch nicht. Der Körper von Rafael Nadal macht einfach nicht mehr mit. Wir haben über diese Verknorpelung in seinem Fuß dann auch gesprochen, wo er gesagt hat, eigentlich wird es nie wieder besser, sondern eigentlich nur noch schlechter. Und er mutet seinem Körper eine ganze Menge zu. Was sagen wir Menschen, die sagen, mein Gott, der hat zu früh den Absprung oder er hat den Absprung einfach verpasst und jetzt ist es einfach nur noch lächerlich, was er macht?
Nö, also ich meine, jeder darf ja Gott sei Dank über seinen eigenen Körper entscheiden. Mhm. Und Nadal hat ja hier auch was Spannendes gesagt, wo ich ihm auch zustimmen würde. Er hat gesagt, ich habe einen anderen Abschied verdient. Und wenn er der Überzeugung ist, dann freut mich das erstmal, dass er das so sieht, weil er da ja auch mal eine Art von Selbstbewusstsein zeigt, die ihm vielleicht, also die er natürlich 100% hat, die ihm aber manchmal ein bisschen abgeht. Also es gibt den einen oder anderen Menschen im Tennis, der die Augen rollt von der Bescheidenheit, die er immer vor sich herträgt. Und das ist keine Bescheidenheit und die muss er auch ehrlich gesagt nicht haben. Also auch eine Abschiedstour über ein Jährchen anzukündigen, ist jetzt, zeugt nicht von Bescheidenheit, sondern da weiß er exakt um seine Bedeutung im Tennis. Und von da hat es mich auch etwas überrascht, dass er das so gemacht hat. Und Gott sei Dank kann und soll er alleine entscheiden, wie es zu Ende geht.
Die Band Kiss macht seit 3 Jahren eine Abschiedstour, von daher kann Rafael Nadal das auch noch machen. Also Rafael Nadal, das wollten wir gerade auf jeden Fall hier nochmal gebracht haben, weil wir gerade auf die French Open zuarbeiten. Das musste als erste Nachricht mit verkündet werden. Eine Nachricht, die den einen oder die andere vielleicht schon nervt, aber die wir trotzdem bringen, weil es unser Podcast ist. Wir haben eine Steady-Kampagne ins Leben gerufen. Wir bitten um Unterstützung dieses Podcasts, weil wir würden gerne den Podcast auf etwas solidere finanzielle Beine stellen. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld in diesen Podcast gesteckt. Eigenes Geld. Wir sind zu Turnieren gefahren mit unserem eigenen Geld und wir sind jetzt seit dieser Woche dann beide Freiberufler und wünschen uns gerne Unterstützung für diesen Podcast. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, gibt es einen PayPal-Link und einen Steady-Link in den Shownotes. Und wenn ihr uns dort unterstützen könnt und wollt, dann freuen wir uns darüber sehr gerne. Und bei iTunes und bei Spotify gibt es auch noch die Möglichkeit, uns zu bewerten und diesen Podcast zu bewerten. Eine Nachricht können wir schon bringen. Am Freitag gibt es die Auslosungsvorschau. Die wird ungefähr Freitagnachmittag kommen. Und dann ab Montag, Sonntag fängt das Turnier an, ab Montag so täglich wie möglich werden wir die Podcasts bringen. Das ist eine Formulierung, die mir letzte Woche eingefallen ist und ich total cool finde. So täglich wie möglich werden wir diese Podcasts bringen. Es wird auch Florian Herr an 2 Tagen mit einspringen und dann werden wir euch hoffentlich genau über dieses Turnier, über diese French Open informieren. Ich freue mich sehr drauf, weil das könnte ein richtig, richtig gutes Turnier werden. Ein richtig, richtig gutes Turnier. Das war auch das Frauenturnier, was wir letzte Woche erlebt haben und vorletzte Woche bei dem Turnier in Rom, dieses Masters 1000. Und am Ende können wir sagen, die dritte der Big Three, auch die hat jetzt einen Masters 1000-Titel auf Sand geholt. Das ist nämlich Elena Rybakina. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk. Elena Rybakina ist die Siegerin der Internazionali BNL d'Italia. Sie hat im Finale, was ich vorhin schon gesagt habe, was sehr, sehr spät in der Nacht begonnen hat, um 23 Uhr, um genau zu sein, nach Mitternacht im Finale gegen Angelina Kalinina gewonnen. 6-4, 1-0 stand es, als Kalinina dann aufgeben musste. Über Kalinina sprechen wir gleich, aber Philipp, wir können sagen, Elena Rybakina hat den Anspruch untermauert, jetzt einfach mal eine zu den Big Three zu gehören. Sie hat lange darunter gelitten quasi, dass sie Wimbledon gewonnen hat, ohne Punkte dafür zu bekommen. Dann hat sie in diesem Jahr dann nochmal das Australian Open Finale erreicht und hat sich peu à peu hochgearbeitet. Und sie ist jetzt ein Teil der Big Three und vor allen Dingen das Match gegen Iga Świątek. Was Świątek leider absagen musste oder aufgeben musste, bleibt in Erinnerung. Und da hat allerdings Rybakina gezeigt, dass sie auch auf Sandplätzen, auf langsamen Plätzen extrem gut mithalten kann.
Ja, also wir sprechen jetzt mal das Offensichtliche an, dass sie 3 Aufgaben in dem Turnier drin hatte. Das ist natürlich ein bisschen Glück. Aber sie war unter den Bedingungen wahrscheinlich zumindest eine der beiden besten Spielerinnen. Also ich würde sagen, Świątek war wahrscheinlich die andere beste Spielerin. Über das Match können wir gleich wirklich nochmal reden. Aber insgesamt, du hast angesprochen, die langsamen Bedingungen, und das sollte man vielleicht wirklich sagen, dazu hat der Regen geführt. Das war ein Sandplatz, der noch langsamer als sonst war. Rom ist ja häufig vergleichbar mit Paris. Das heißt, an warmen Tagen ist es durchaus schnell. Der Ball springt relativ hoch ab. An nassen Tagen springt er nicht so hoch ab. Die Bedingungen sind dann ungemütlich, aber eben auch so, dass sie diejenigen bevorteilen, die wirklich einen guten Ball schlagen können. Man denke an Robin Söderling bei den French Open. Jetzt ja auch kein klassischer Sandplatzspieler, sondern einfach jemand, der gut genug zu Fuß war und eine unglaubliche Wucht in den Schlägen hatte und deswegen die Bedingungen nutzen konnte. Und so ein bisschen war es jetzt hier für Rybakina auch. Man hätte jetzt vielleicht eher gedacht, sie ist eine für Madrid, weil es dort ziemlich schnell ist, weil da der Aufschlag so zur Geltung kommt. Aber jetzt hat sie hier quasi für sich die Bedingungen genutzt, des Es ist eben wirklich nass und die Nässe bleibt ja auch einfach, weil es eben so ein konstantes Wetter war und dadurch springt der Ball eben nicht so hoch ab. Und trotzdem sind die Bälle langsam genug, dass sie sich fast immer in Stellung bringen konnte. Ich finde, das hat man in jedem der Matches gesehen, dass sie einfach, ja, fast ja das war ja fast Lehrstunden, die sie da gegeben hat, mit der Wucht, die sie in ihrem Spiel drin hat. Und das wichtigste Match war eben natürlich das gegen Świątek, weil das Spannende an dem Match war ja, das hatte Świątek im Griff, gerade im ersten Satz, aber eigentlich die ersten anderthalb Sätze, hätte das auch über die Runden bringen können, hätte sich dann unter Umständen auch nicht verletzt. Die Verletzung ist wohl im Tiebreak des zweiten Satzes passiert, aber bis dahin hatte Świątek das Match im Griff. Und das Beeindruckende hier und vielleicht das Beeindruckendste in der ganzen Woche und warum wir sie eben in diese Big Three mit reinziehen müssen, sie ist in dem Match zurückgekommen, was gegen Świątek den allerwenigsten auf Sand in den letzten 3 Jahren gelungen ist. Sie ist in dem Match zurückgekommen. Sie war ebenbürtig, sie war auch in diesem dritten Satz ebenbürtig und das ist das Beeindruckende. Sie scheint in Świąteks Kopf drin zu sein und sie scheint diejenige zu sein, die wahrscheinlich auf Sand die schwierigste auch ist für Świątek und das ist natürlich beeindruckend. Man würde es so nicht denken bei einer Wimbledon-Siegerin oder einer, die auf schnellen Hardcourt so gut ist, aber das war enorm und das war das Match für sie, würde ich sagen.
Das war insgesamt, also wir müssen kein Sternchen dran machen, dass Świątek aufgegeben hat im dritten Satz, weil du hast es gerade gesagt. Im zweiten Satz hat Elena Rybakina das Tempo beibehalten. Sie hat die Rallyes mitgehen können. Sie hat sich nicht vom Topspin von Iga Świątek unter Druck setzen lassen oder aus dem Platz treiben lassen, sondern sie hat weiter ihren Stiefel gespielt und ist in diesem Match zurückgekommen. Das finde ich, das ist einer Erwähnung wert, dass sie sich nicht in irgendeiner Weise rechtfertigen muss, dass sie das nur gewonnen hat, weil Świątek aufgeben muss. Vielleicht hätte sie es verloren, aber sie war auf jeden Fall auf Augenhöhe dort.
Ja, sie war auf Augenhöhe und auf ihre Art eben auf Augenhöhe, weil Świątek am Anfang hat wirklich das Świątek-Spiel aufgezogen. Also viel über den Topspin gekommen, über die Winkel gekommen, darüber, dass sie das Tempo variieren kann. Aber im zweiten Satz ist Świątek ja wirklich krass in die Defensive teilweise getrieben worden. Und dieser Punkt, wo die Verletzung wahrscheinlich passiert, ist ja einer, wo Rybakina sie wirklich in die Ecken reindrängt. Und das war auch nicht der erste Punkt, wo das passiert ist, sondern das waren mehrere am Stück. Also da ist sie ein bisschen fast von Rybakina wund gespielt worden. Und dann passiert das eben. Und da hatte Rybakina wirklich in dieses Match in der Form reingefunden, dass sie einen Power-Vorteil gegenüber Świątek hatte. Und sie Świątek auch nicht unbedingt mehr mit dem Topspin rausretten konnte. Und das würde jetzt vielleicht in Paris zum Beispiel bei wärmeren Bedingungen so nicht passieren, weil der Ball dann viel zu hoch abspringt und Rybakina dann auch selber hinter die Grundlinie gedrängt würde bei dem Topspin von Świątek. Aber in den Bedingungen kann das passieren. Und da aber trotzdem die Nerven zu behalten und auch zu wissen, dass es gegen die fast unbesiegbare Świątek sie genau das machen kann, das ist ja das Beeindruckende. Und was Rybakina in diesem Jahr gegen Świątek gezeigt hat und was sich andere auch abgeguckt haben, ist halt diesen zweiten Aufschlag anzugreifen. Und zwar kompromisslos anzugreifen. Und das, finde ich, hat sie sehr gut gemacht in den Phasen des Matches, wo sie die ebenbürtige oder die bessere Spielerin war.
Wir können sagen, dass Rybakina und Arina Sabalenka auch in den letzten Monaten an Iga Świątek Dinge aufgedeckt haben, die vorher nicht aufzudecken schienen. Letztes Jahr, als Świątek 35 Spiele in Folge gewonnen hat. Aber Rybakina und Sabalenka haben es geschafft, Dinge aufzudecken, wo man sagt, hier können wir Iga Świątek knacken und hier wird sie Antworten finden müssen. Und das, finde ich, macht die ganze Sache im Moment extrem reizvoll.
Ja, das Spannende ist ja jetzt auch, wenn wir einen kurzen Seitenschwenk wirklich zu Świątek machen. Wir gucken uns hier mal die ersten beiden Runden an. Sie besiegt Pawlyuchenkova 6-0, 6-0 und Zarenko 6-2, 6-0. Lag in dem Match aber auch schon 0-2 zurück. Das heißt, eigentlich hat sie zweimal die Brille in zwei Matches verteilt. Und das heißt, diese Art von Siegen, die gelingen ihr immer noch. Gegenüber dem Feld hat sie im Moment wirklich noch einen ähnlichen Vorsprung wie im letzten Jahr. Aber es haben sich halt zwei, drei Matchups rausgeschält, in denen sie Probleme hat. Und das sind Spielerinnen, die eine körperliche Wucht mitbringen, die eine Wucht in ihr Schlägen mitbringen, die ihren zweiten Aufschlag angreifen können, die sich von dem Topspin nicht so unter Druck setzen lassen, wie es jetzt vielleicht der Durchschnittsspielerin in Anführungszeichen in den Top 100 passiert. Von daher, das Niveau von Świątek ist wahrscheinlich immer noch 90% von dem, was im letzten Jahr passiert ist. Aber was wir halt in der Tennisgeschichte so häufig gesehen haben, wenn ein Spieler oder Spielerin davonzieht, dann orientieren sich die anderen daran und dann suchen die genau nach Schwächen im Spiel. Es ist ja zum Beispiel mit Federer, Nadal, Djokovic passiert, immer wieder über die Jahre. Und hier ist es auch passiert. Es haben sich halt zwei gefunden, die eine Art von Spiel haben, um Świątek unter Druck zu setzen. Und wenn Świątek jetzt das ist, was wir annehmen, nämlich potenziell eine der besten Tennisspielerinnen aller Zeiten, also potenziell, dann wird sie da jetzt auch wieder Gegenantworten drauf finden. Und dann schaukelt sich das so hoch. Und genauso entstehen dann ja solche Situationen, die wir in der Tennisgeschichte immer wieder hatten, dass zwei, drei, vier Spieler und Spielerinnen das Tennis dominieren. Und hier sind jetzt eben zwei, die das können. Und Świątek eben gegenüber dem Rest des Feldes immer noch dominant bis sehr dominant, aber hat jetzt eben Matchups, die ihr zusetzen. Und das erinnert ja wirklich an Situationen, die wir in der Tennisgeschichte immer wieder hatten.
Und die wir so geliebt haben in der Tennisgeschichte.
Ne? Ja, also Tennis profitiert immer, immer davon. Ich bin auch jemand, der es gerne ausgeglichen hat, aber sind wir ehrlich, Tennis profitiert immer davon, wenn es Rivalitäten gibt, wenn es zwei, drei gibt, die das Feld halt dominieren.
Ja, und das macht die Sache im Moment tatsächlich so interessant. Elena Rybakina hat dieses Turnier gewonnen im Finale gegen Angelina Kalinina. Und über die müssen wir dann tatsächlich auch nochmal sprechen, weil die hat hier ein Bombenturnier gespielt. Die hat Madison Keys besiegt in drei Sätzen. Gut, Madison Keys ist jetzt nicht unbedingt die größte Freundin auf Sand. Sie hat Sophia Kenin in der dritten Runde besiegt. Sophia Kenin, die schon mal im French Open Finale gestanden hat. Beatrice Haddad-Mahia, die einfach in den letzten 18 Monaten, sage ich mal, fantastisches Tennis spielt. Und sie hat Veronika Kudermetova besiegt in drei Sätzen. Angelina Kalinina, ich habe mich hier schon mal als Fan ihres Spiels geoutet, weil es ein sehr, sehr cleaner Stil ist, ein sehr klarer Stil, da sind wenig Schnörkel in ihrem Spiel drin und sie hat jetzt dieses Mal, hat sie ein wirklich herausragendes Turnier gespielt und das dann auch unter, ich sage jetzt mal, erschwerten Bedingungen, sie musste dann auch dem Druck standhalten gegen eine russische Spielerin, sie kommt selber aus der Ukraine, gegen eine russische Spielerin im Halbfinale zu gewinnen, das hat sie dann gewonnen und dort hat sie dann auch, hinterher gab es keinen Handshake, wie es im Moment tatsächlich so üblich ist zwischen russischen und ukrainischen Spielerinnen und Spielern und hat trotzdem diesen Druckstand gehalten und hat diesen dritten Satz mit 6-2 gewonnen. Das war ein ganz, ganz großes Turnier von Kalinina und ich glaube, ihr Start hat damit begonnen, als sie damals bei den French Open mal in der ersten Runde Angelique Kerber besiegt hat.
Ja, ist möglich. Sie ist von ihrer Erscheinung her ja ein bisschen unscheinbar. Ist jetzt ja auch keine, die irgendwie groß Klamotten aufträgt oder so auf dem Platz, sondern sie hat so ein bisschen fast die Ausstrahlung von Jaroslava Schwedowa, finde ich. Wer sich noch an die erinnert, ja auch eine technisch sehr feine Spielerin, die vielleicht nicht so viel Power hatte wie die Weltranglistenspitze. Und das ist bei Kalinina ja auch der Fall. Was ich bei ihr bisher nicht so wahrgenommen hatte und hier sehr beeindruckend in dem Turnier fand, war ihre Physis. Dieses Match gegen Haddad-Mahia, das hat 3 Stunden, 40 Minuten gedauert. Mhm. Und da wieder zu kommen in der nächsten Runde gegen Kudermetova, was auch eine enge Geschichte war, das zu gewinnen, das ist halt das Beeindruckende gewesen. Und Kalinina ist wahrscheinlich auf Sand, ist wahrscheinlich ihr bester Belag, aber sie war echt nicht in Form in den letzten Wochen. Sie hat auch einige Punkte verloren, weil sie in Madrid letztes Jahr im Viertelfinale stand und das ist alles weggefallen, weil sie jetzt eine Erstrundenniederlage nach der anderen hatte. Und dann hier in das Turnier zu kommen und zu wissen, der Druck ist da, auch für die nächsten Wochen, für die Weltrangliste. Und ich meine, die Gesamtlage hast du ja gerade schon umrissen. Dann so ein Turnier hinzulegen, das ist wirklich extrem beeindruckend. Und ihr Stil wirklich technisch sehr fein. Ihr fehlt eben wirklich so ein bisschen die Power, die andere haben, aber das macht sie dann durch ihre Antizipation wett. Sie ist in der Lage, halt wirklich fast jede Powerspielerin auszukontern. Da hilft ihr dann natürlich auch der Sand, weil sie da ganz tolle Winkel finden kann, weil sie auch ein feines Händchen hat, weil sie gut am Netz ist. Also sie ist so ein bisschen zwischen technisch eigentlich gut, könnte wahrscheinlich sogar noch mehr Power im Spiel haben, eine Konterspielerin, eine, die improvisieren kann, fast so ein Zwischenstil, den sie da prägt, der eben nicht immer erfolgreich ist, der auch dazu führt, dass sie so ein bisschen durch Tiefs durchgeht, was ihr Spiel angeht, aber ab und an haut sie mal einen raus und hier hat sie halt wirklich einen rausgehauen. Sehr beeindruckendes Turnier, für sie dann natürlich wirklich bitter im Finale, also das war ja insgesamt eine unglückliche Situation, da schon gesagt, ging unglaublich spät los, waren auch wieder kalte Bedingungen, es war relativ nass, hat sich dann irgendwas im ersten Satz war für mich jetzt nicht ganz klar, was verletzt, aber wahrscheinlich war es auch einfach aus den letzten Runden cool, hat sich das kulminiert, ja doch, das müsste das Wort sein, und dann saß sie ja wirklich in Tränen aufgelöst da, und das ist natürlich eine super bittere Geschichte, das größte Finale ihrer Karriere, dann auf diese Art und Weise zu verlieren, sie war die Außenseiterin, trotzdem für sie sehr bitter nach den Runden, die sie zuvor hatte.
Kalinina, du hast immer noch ein Nie dazu.
Ja, ich schaue auch auf diesen Namen und bin froh, dass ich den Vornamen nicht aussprechen muss.
Angelina Kalinina. Sie hat das fünftlängste oder viertlängste Match dort gehabt gegen Beatrice Haddad-Mahir. Die längsten fünf Matches in den letzten 3 Jahren. 2 davon hat Sara Sorribes-Tormo gebracht. Die ist immer noch die Chefin im Ring, wenn es um die ganzen langen Schinken geht. Also da ist jetzt auch Angelina Kalinina verewigt. Aber sie hat hier dieses Finale erreicht. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt. 2021, erste Runde, da hat sie sich als Qualifikantin durchgespielt und hat gegen Angelique Kerber 6-2, 6-4 gewonnen. An einem Sonntagmorgen um 11 Uhr, das weiß ich noch. Also wenn es gestern gewesen wäre. Also Angelina Kalinina hat im Halbfinale gegen Veronika Kudermetova gewonnen. Kudermetova hatte ihrerseits vorher Jin Wenjiang in einem sehr, sehr guten Match besiegt in 3 Sätzen und hatte hier das Halbfinale erreicht. Kudermetova, die können wir so als eine der Dark Horses dann auch für die French Open dann ansehen, weil das ist so eine, die man auch gerne so ein bisschen übersieht.
Ja, man übersieht sie halt auch, weil sie natürlich nicht die großen Grand-Slam-Erfolge hatte. Mit einer Ausnahme, sie stand letztes Jahr im Viertelfinale bei den French Open. Also da ist es ihr gelungen. Die Art von Spielstil, die sie hat, würde man jetzt ja nicht unbedingt mit Sand in Verbindung bringen. Eben auch starke Aufschlägerin, hat ordentlich Power in den Schlägen, würde man jetzt denken, ist eher eine für die schnellen Belege. Aber da sind ihr die großen Erfolge eben noch nicht gelungen. Auf Sand schon. Letztes Jahr eben auch gut gewesen, French Open-Viertelfinale. Also ist zumindest eine Kandidatin für ein Viertel, für ein Halbfinale bei den French Open, wird nicht auf Świątek treffen wollen, denn die ist einfach in dem Matchup so viel besser, aber sie ist im Moment so ein bisschen eine, die so eins der Tore zu den Top Ten stellt. Sie ist, glaube ich, jetzt auf 7 oder 8 im Race, war ja letztes Jahr auch genau, ist dann erst im letzten Match an Maria Sakkari in Guadalajara gescheitert, also hätte da auch schon zu den WTA-Finals fahren können. Und das ist im Moment ihr Niveau. Sie ist nicht im Moment in der Lage, die Top 5 zu schlagen, aber sie schlägt fast alle dahinter. Und jetzt gucken wir mal, ob sie das eben bei den größeren Turnieren umsetzen kann. Ich glaube, sie hat eigentlich auch schon, wenn wir ein klein bisschen rausgucken, einen Spielstil für Wimbledon. Da wird der Druck allerdings unglaublich hoch, glaube ich, auf ihr sein, weil da wird sowieso die britische Presse sich abarbeiten an den russischen Spielern und Spielerinnen. Und sie hat ja durchaus eine gewisse Nähe, kann man ihr, glaube ich, oder kann man hineininterpretieren, die sie wahrscheinlich zum Regime von Putin hat. Und von daher bin ich mal gespannt, da wird sich die britische Presse vermutlich draufstürzen und ordentlich wühlen gehen. Also da wäre ich nicht überrascht, wenn sie da mehr im Mittelpunkt stehen wird, als sie will. Aber jetzt kommen erstmal die French Open und wie gesagt, da ist sie wahrscheinlich, wenn wir jetzt ein Favoritenranking aufstellen, irgendwo zwischen 10 und 15 und das auch völlig zu Recht.
Ich habe mich letzte Woche zu der Aussage hinreißen lassen auf Twitter. Ist Jelena Ostapenko schon wieder in der Form von 2017? Und da war ich selber überrascht, wie forsch ich daran gegangen bin. Aber Jelena Ostapenko hatte hier auch ein richtig gutes Turnier gespielt und vor allen Dingen Gegnerinnen wie Barbora Krejčíková, die ihrerseits schon die French Open gewonnen hat, und Daria Kasatkina, die traditionell auf Sand relativ gut ist, besiegt und dann auch Paula Badosa in einem sehr unterhaltsamen Viertelfinale besiegt und hat im Halbfinale dann klar gegen Rybakina verloren. Aber Ostapenko ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Auf die werde ich auch ein ganz großes Auge legen, wenn die French Open-Auslosung angeht.
Ja, und 10 im Race. War ja auch schon in Australien gut. Da sah es auch schon so aus, als wenn sie vielleicht eine derjenigen ist, die da um den Titel mitspielen könnte. Und sie war hier nur wirklich in dem Match gegen Rybakina klar die zweitbeste. Und davor hat sie wieder gezeigt, was sie auszeichnet. Sie hat eben diese unglaubliche Power. Sie kann die Bälle aber auch sehr gut platzieren. Ist wirklich eine sehr delikate Mischung für die Gegnerin. Das Problem im Moment oder schon seit einiger Zeit ist der Aufschlag. Und dass sie sich natürlich nicht so gut bewegt wie manch andere in der absoluten Weltspitze, aber auch nicht so schlecht, wie man jetzt wahrscheinlich vermuten würde. Es ist halt gut statt sehr gut. Und der Aufschlag ist halt meist nicht mal gut. Und wenn dann eine kommt wie Rybakina, die die Power mitgehen kann und zeitgleich aber einen besseren Aufschlag hat, dann ist im Moment Schluss für Ostapenko. Das heißt, bei ihr wird wahrscheinlich einiges von der Auslosung bei den French Open abhängen. Und sie ist natürlich immer auch eine Dark Horse-Kandidatin für Wimbledon, weil sie da häufig in der Lage ist, ihre Gegnerinnen wirklich zu breaken nach Belieben und mit der Power dann auch gar nicht so sehr unter Druck gerät wie bei den anderen Turnieren. Also da würde ich ihr viel zutrauen und French Open, glaube ich, hängt echt von der Auslosung ab. Also wenn sie früh Rybakina, Swiatek, Sabalenka bekommt oder wirklich eine Powerspielerin, die einen guten Aufschlagstag hat, dann ist wahrscheinlich für sie Schluss, aber gegen den Rest wird sie, denke ich, auch gute Chancen haben.
Paula Badosa können wir auch nochmal drüber sprechen, weil die hat ja das Viertelfinale erreicht und sie ist so langsam wieder auf dem Weg zurück in die Weltspitze, weil sie war zwischendurch zurückgefallen und hat auch nicht gut gespielt, viele frühe Niederlagen, aber hier hat sie eine, das müssen wir auch sagen, im Moment neben sich stehende Ons Jabeur besiegt in zwei Sätzen, dann gegen Marta Kostyuk gewonnen, dann gegen Karolina Muchova gewonnen und dann gegen Ostapenko nur knapp verloren. Badosa macht einen guten Eindruck, vor allen Dingen die Ergebnisse sind relativ konstant in den letzten Monaten bei ihr. Ja, aber es gibt Gerüchte, dass ihr Freund sich von ihr getrennt hat.
Ja, ich glaube sogar schon ein bisschen länger. Ne?
Gibt sie schon länger?
Ja, ich meine schon.
Ich bin in diesem Gossip-Teil nicht so zu Hause.
Während Anfang Madrid oder so gelesen zu haben. Weil da steht sie ja immer im Mittelpunkt. Und sie ist ja jetzt auch, ich habe es ehrlicherweise noch nicht gesehen, aber diese Serie da auf Netflix, da ist sie ja schon, glaube ich, auch so ein bisschen eine der Hauptcharaktere. Ja. Und da fokussiert sich ja relativ viel auf sie, weil sie natürlich auf eine unglaublich spannende Art und Weise aber sich selber erzählen kann. Also sie ist wirklich rhetorisch sehr fit und ist in der Lage, wirklich ihre verschiedenen Gefühlswelten darzulegen. Also eigentlich ein total spannender Charakter und wahrscheinlich eine, von der die WTA auch sehr gerne haben würde, wenn sie weiter oben noch in der Weltrangliste stehen würde. Mindestens die 23 im Race. Ich würde sagen, sie ist eigentlich vom Talent her irgendwo so zwischen 8 und 15. Einfach weil sie so unglaublich athletisch ist, weil sie einen guten Aufschlag hat. Ihr fehlt halt so ein bisschen diese Endpower, die andere haben, die eine Rybakina zum Beispiel hat, die eine Ostapenko hat. Das geht ihr ab. Aber sie sollte eben auch nicht dastehen, wo sie jetzt hingerutscht war bis letztes Jahr oder so. Und ich traue ihr eigentlich auf allen Belegen relativ viel zu und denke, sie sollte sich in diesem Jahr wieder einigermaßen weit oben positionieren können und dann vielleicht im nächsten Jahr nochmal angreifen.
Das würden wir ihr dann auch wünschen, weil Paula Badosa macht ja mit ihrem Spielstil auch die Weltspitze dann wieder interessanter und um eine Facette reicher.
Ja, und es ist eben, wer jetzt nicht so auf absolutes Power-Tennis steht, auf draufprügeln, dann ist Badosa vielmehr natürlich eine Kandidatin einfach, weil sie diese Athletik hat, weil sie ein Auge hat, weil sie, ja, auch wir hatten über einen klassischen Stil bei Kalinina gesprochen, den hat Badosa ja auch, ist eine technisch einfach unglaublich gut ausgebildete Spielerin, die vielleicht einfach nicht die Endpower hat, aber darüber hinaus eine ziemlich komplette Spielerin ist.
Paula Badosa also hier im Viertelfinale ausgeschieden. Es war insgesamt ein sehr, sehr interessantes Turnier. Es war eine sehr, sehr gute Vorbereitung dann auch auf die French Open. Wir haben darüber gesprochen, dass die Bedingungen einfach nicht gut waren und dass die Spielerinnen sich auf verschiedenste Bedingungen einstellen mussten, vor allen Dingen auf viel Regen. Aber wir haben trotzdem sehr viele gute Matches gesehen. Eine Spielerin, auf die ich noch gerade zu sprechen kommen wollen würde, bevor wir auf die Herren zu sprechen kommen, ist Jinwen Zhang. Die hat hier das Viertelfinale erreicht, hat dort in drei Sätzen knapp gegen Veronika Kudermetova verloren. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass ihre Entwicklung so ein kleines bisschen stagniert. Und das ist natürlich immer, glaube ich, ein kleines bisschen auch ungerecht, wenn man sagt hier, ja, die stagniert und das wird nie was mit ihr und so. Aber Jinwen Zhang ist auf Sand eine gefährliche Gegnerin für viele Spielerinnen.
Ja, und sie hat letztes Jahr beim French Open auch gezeigt. Da hat sie das beste Match gegen Swiatek gespielt. Ja. Und da war die härteste Gegnerin für Swiatek, weil sie hat einen guten Topspin drin. Sie hat viel Power in den Schlägen, fehlen vielleicht auch noch 10%. Wenn sie die hat, geht sie, glaube ich, ziemlich straight in die Top 5 der Weltrangliste rein. Aber da fehlt noch so ein klein bisschen was. Aber dieser Topspin ist halt echt gefährlich, weil sie damit einen Court komplett kontrollieren kann. Und es passt noch nicht alles richtig zusammen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, der Aufstieg so ins Top 100 Profi-Tennis, der ist jetzt wirklich erst über die letzten 12 bis 18 Monate passiert. Und wir sehen das im Tennis ganz häufig, dass ein zweites Jahr dann ein bisschen härter, ein bisschen zäher ist. Und ich halte sie aber für eine aussichtsreiche Außenseiterin bei den French Open und langfristig glaube ich immer noch, dass sie eine Top-10-Spielerin ist und vielleicht sogar noch höher kommen kann, einfach weil sie so ein komplettes, gutes Spiel hat, wo eben noch so Nuancen fehlen, aber glaube ich schon ganz viel da ist. Und dann glaube ich, könnten wir auch noch eine Spielerin erwähnen, und das sollte man wahrscheinlich machen, Arina Sabalenka. In der Niederlage fand ich schon sehr spannend. Die ist ja hier in ihrem ersten Match gegen Sofia Kenin ausgeschieden. Und wir hatten nach Madrid drüber gesprochen, die Art von Bedingungen, die sie nicht haben will, sind hier nämlich zutage oder zu Pass gekommen. Es war unangenehm, es war nass, die Bedingungen waren langsam und dann hat sie so ein Match verloren. Und sie überzeugt, meint auf allen Belegen, aber wo sie es noch nicht so richtig gezeigt hat, ist in Rom und French Open, also potenziell langsamere Sandplätze, richtige Sandplätze, wo der Ball auch sehr hoch abspringen kann, wo sie nicht einfach von der Grundlinie her dominieren kann. Von daher, ich bin bei ihr ein bisschen skeptisch, was die French Open angeht. Von der Form ist sie nicht die Spielerin der Saison, aber ich habe es von ihr eben noch nicht ganz gesehen bei diesen Bedingungen und war jetzt auch nicht überrascht, dass sie hier früh rausgegangen ist. Und ja, ein bisschen skeptisch hinterlässt mich dieses Turnier. Also skeptischer als jetzt bei Rybakina oder Świątek.
Sie wird auf zwei Hochsommerwochen in Paris hoffen. Das steht, glaube ich, fest.
Ja, und auf eine Auslosung, die es gut mit ihr meint. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt so Sandplatzspielerin in den ersten zwei Runden haben will. So eine, die so eine zähe 3-Stunden-Veranstaltung mit ihr
macht. Martina Trevisan.
Zum Beispiel. Das, glaube ich, wird sie vermeiden wollen.
Ja. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant und das lässt auf jeden Fall eine ganze Menge Hoffnung für ein Turnier zu, wo wir im letzten Jahr gesagt haben, ja, die WTA ist ausgeglichen und da kann jede schlagen. Wir haben jetzt inzwischen ein Triumvirat an Spielerinnen rausgeschält in diesem Jahr mit Rybakina, mit Sabalenka, mit Świątek, die eine richtige Rivalität haben und das könnte an der Spitze sehr interessant werden und es könnte dahinter auch sehr, sehr interessant werden. Lass uns noch gerade einen kurzen Blick aufs Doppel werfen. Da haben Elise Mertens und ihre neue Doppelpartnerin Storm Hunter, die nachweislich den besten Namen im Welttennis hat, das Turnier gewonnen im Finale gegen Coco Gauff und Jessica Pegula, die weiterhin spielen, was sie können und was sie wollen dann auch, und haben das Turnier dann gewonnen. Elise Mertens und Storm Hunter, die haben beide das Turnier gewonnen und Elise Mertens hat mal wieder unter Beweis gestellt, dass sie einfach eine der besten Spielerinnen im Doppel dann auch ist. Egal mit wem sie spielt.
Ja, und das ist es ja, ne? Ich bin so gespannt, wie sie gedenkt, ihre Karriere weiter zu gestalten. Denn ich denke, tief in sich drin sieht sie sich immer noch als eine Top-10-Spielerin im Einzel. Aber dazu hat ihr ja bisher dann doch irgendwie immer so ein bisschen die Power gefehlt. Sie war immer ein bisschen abhängig von ihren Gegnerinnen. Sie hat das Potenzial, zumindest die drittbeste Spielerin im Doppel längerfristig auch zu bleiben. Auch natürlich immer so ein bisschen davon abhängig, was Krejcikova und Siniakova zusammen machen, weil darüber hinaus ist sie im Moment die beste Doppelspielerin. Reicht ihr das? Will sie das? Will sie nochmal diesen Angriff im Einzel? Sie ist jetzt auch noch nicht so alt. Also für sie hält sich im Moment immer so ein bisschen in einer Pattsituation, habe ich das Gefühl, aber könnte wahrscheinlich jeweils noch ein bisschen mehr erreichen, wenn sie sich für eine Seite mehr entscheidet. Nur in ihrem Alter schon ins Doppel zu gehen, ist natürlich auch etwas, was nicht so viel Sinn macht, auch finanziell nicht so viel Sinn macht. Also denke ich, wird sie diese Pattsituation weiterhalten und halt hoffen, dass sie nochmal eine richtig glückliche Auslosung bei einem Grand-Slam-Turnier im Einzel erwischt, um da vielleicht nochmal doch ein Überraschungsfinale oder zumindest nochmal ein Halbfinale irgendwie rauszuholen.
Wir werden es sehen und wir werden das dann natürlich auch verfolgen, was Elise Mertens macht und was Elise Mertens dann in den nächsten Wochen und Monaten macht. Das waren die Frauen, die ein sehr, sehr interessantes Turnier hatten. Und interessant ist gar kein Ausdruck für das, was die Herren da in den letzten anderthalb Wochen gezaubert haben, weil das Turnier hatte es wirklich komplett in sich. Und wir haben einen neuen Sandplatz-Spezialisten, Sandplatzwühler Daniil Medvedev, der das vor zwei Jahren noch nicht gewusst hat, hat hier das Turnier gewonnen. Das gleich alles hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Ich habe im Freundeskreis an diesem Wochenende schon gesagt, ich möchte nie wieder was von Daniil Medvedev hören, auf Sandplätze sich berufend. Er hat hier unter erschwerten Bedingungen bei ganz, ganz tiefen Plätzen hat er hier ein Turnier gewonnen in Rom gegen allerstärkste Konkurrenz. Und ja, er hat vielleicht nicht alle schlagen müssen. Er hat nicht jemanden schlagen müssen, wie zum Beispiel Carlos Alcaraz. Und er hat vielleicht dann auch nicht Novak Djokovic schlagen müssen. Aber er hat die anderen alle geschlagen. Er hat Stefanos Tsitsipas besiegt. Er hat Jannik Hanfmann im Viertelfinale besiegt. Alexander Zverev im Achtelfinale. Bernabé Zapata-Miraj, der sich über einen Sandplatz, über einen tiefen Sandplatz auch immer wieder freut, besiegt. Und er steht am Ende hier in diesem Finale und gewinnt dieses Finale dann auch noch gegen Holger Rune, gegen einen Spieler, der in diesem Jahr einfach zu den besten Spielern der Welt gehört und vor allen Dingen auch auf Sandplätzen zu den besten Spielern der Welt gehört, mit 7:5 und 7:5. Wir können dieses Thema, Daniil Medvedev, fast die Sandplätze, können wir, glaube ich, ad acta legen. Er hat selber gesagt, er mag immer noch lieber die Hartplätze, aber so wie er hier gespielt hat, während dieser zwei Wochen, während dann auch nicht unbedingt optimaler Bedingungen für einen Spieler wie ihn, das nötigt mir ganz, ganz großen Respekt ab und das ist eine große Geschichte, die wir dort erlebt haben.
Ja, insgesamt ja für ihn ein sehr spannendes Turnier, was einiges hergibt, wo wir jetzt eben auch mal im Einzelnen hingucken können. Ich habe auch mit den Bedingungen länger hin und her überlegt. Irgendwie passen sie nicht und irgendwie passen sie ja schon, weil er konnte sich ja schon sehr auf seine Defensivarbeit hier verlassen und hat ja jemanden wie Tsitsipas darüber schon geknackt. Und auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt dieses Jahr bei Medvedev anguckt und ins Spiel reinschaut, der eine Unterschied, der so ein bisschen auffällt, ist, dass ein bisschen mehr Umf in der Vorhand drin ist und dass er die Vorhand einfach ein bisschen tiefer, ein bisschen härter platziert bekommt, und das macht auf einem Sandplatz ja schon einen Unterschied. Also auf einem Sandplatz ohne eine einigermaßen gute Vorhand, da ist schon ein hartes Unterfangen, und das macht wahrscheinlich einen Unterschied. Und ich bin so gespannt, zum Beispiel wenn wir ganz heiße Bedingungen in Paris hätten und richtig hohen Topspin, kann er dann damit auf die dieselbe Art und Weise umgehen? Oder wäre er da dann doch wieder in einer Situation, wo jemand ihn besiegen könnte? Generell ist es ja aber so, dass er im Moment einfach mental und nervlich unglaublich stark dasteht und dass er, ja, geht ja jetzt auch als Nummer 1 im Race in die French Open rein. Wenn er jetzt gute French Open und gute Wimbledon spielt, hat er halt wirklich eine richtig gute Chance, das Jahr auch als Nummer 1 zu beenden. Und was ich finde, jetzt in diesem Turnier sich nochmal ein bisschen herausgeschält hat, wir tun ihn immer zu Recht in der Gruppe mit Tsitsipas und Zverev nennen. Aber im Moment setzt er sich ein klein bisschen von den beiden ab. Also er hat auch nur ein Grand-Slam-Turnier mehr als die beiden und auch nur ein Grand-Slam-Finale mehr als zum Beispiel Tsitsipas, na zwei mehr. Aber er hat jetzt 6 von 9 Masters-Turnieren schon gewonnen und stand bei einem 7., nämlich in Indian Wells, schon im Finale. Der ist nicht mehr weit davon entfernt, das zu komplettieren. Das hat jemand wie Federer zum Beispiel in seiner Karriere nicht geschafft. Der hat natürlich viel mehr Masters-Titel gewonnen. Aber es ist schon sehr beeindruckend, was Medvedev da macht. Und er setzt sich, wie gesagt, von seiner Alterskohorte im Moment ein bisschen ab. Ist jetzt noch keine All-Time-Great-Karriere oder so, die er da hinlegt. Aber es ist schon erstaunlich, dass er sich von den anderen beiden absetzt und dass er im Moment einer der 3 besten Spieler auf der Welt ist und dass er das hier auch auf dem Sand zeigen konnte.
Was mir so extrem gefallen hat, wie er mit seiner flachen Rückhand, die er gespielt hat, am Wochenende gegen Holger Rune, wie er dazu in der Lage war, Holger Rune komplett auf dem falschen Fuß zu erwischen, weil der konnte mit dieser flachen Rückhand überhaupt nichts anfangen. Sobald er Topspins bekommen hat, war er super in den Ballwechseln drin, aber bis zu diesem Topspin hat er sehr viele flache Rückhände von Daniil Medvedev bekommen, und da fand ich dann, dass er da der bessere Spieler war. Und das hat mich wiederum gewundert. Du hast darüber gesprochen, dass bei heißen Bedingungen der Ball höher abspringt, die Topspins etc., aber auf so einem stumpfen Boden, wo der Ball einfach keine Geschwindigkeit annimmt, dass er dann mit dieser flachen Rückhand so viel Schaden anrichten konnte, das hat mir imponiert, das hat mich beeindruckt, und Holger Rune war zwischendurch etwas planlos, was er mit dieser Rückhand anfangen sollte.
Ja, oder man guckt ins Hanfmann-Match. Hanfmann, einen der besten Kickaufschläge in der Welt, unter Umständen der beste, und Medvedev hat ihn ja teilweise aus dem Publikum rausgeholt. Ja. Also, ne, wie tief er da mit der Rückhand reingekommen ist und die dann flach gemacht hat, die an Hanfmann entweder vorbeibekommen hat oder ihn dann am Netz passiert hat oder ihn unter Druck gesetzt hat, das ist natürlich ganz große Kunst. Also das kann unter Umständen noch Djokovic, aber sonst niemand auf der Welt. Und das ist natürlich schon krass. Und diese Mischung aus dieser Rückhand, der etwas verbesserten Vorhand, klar, der Aufschlag ist halt immer noch einer der besten auf der Tour, ist im Moment echt schon eine unangenehme Mischung für die anderen. Und am Anfang der Saison hat ihn wahrscheinlich jetzt keiner als Nummer 1 am quasi Ende der Sandplatz-Saison gesehen, aber er hat wirklich eine vernünftige Chance, ja, in diesem Jahr nochmal die Nummer 1 zu sein. Ich meine, Hauptziel wird jetzt wahrscheinlich sein, einen Grand Slam zu gewinnen, statt jetzt zur Nummer 1 zurückzukehren. Aber es ist schon erstaunlich, wie er im Moment, nachdem es so schien, dass er im letzten Jahr so ein bisschen derjenige gewesen ist, den die anderen, naja, sich zurechtgelegt haben, herausgefunden haben, wie man gegen ihn spielt, dass er davon nochmal zurückkommen konnte und jetzt doch nochmal einen kleinen Sprung gemacht hat.
Daniil Medvedev hat dieses Turnier gewonnen und er hat es verdient gewonnen. Das können wir am Ende dann auch sagen. Er hat hier großes Tennis gespielt und das im Finale gegen Holger Rune. 7-5, 7-5. Und Holger Rune hat sich vorher als einer der, ich glaube, Favoriten für die French Open herauskristallisiert, auch wie er gespielt hat. Er hat gegen einen, das müssen wir auch sagen, angeschlagenen Novak Djokovic gewonnen. Aber wie er dann zum Beispiel Kaspar Ruud, dann nachdem er mit Satz und Break zurücklag, besiegt hat, wie er vorher gegen Alexei Popperin in 3 Sätzen die Oberhand behalten hat, wobei er nicht sein bestes Tennis gespielt hat, wie er gegen Fabio Fognini in 2 Sätzen gewonnen hat und Fognini überhaupt keine Chance gelassen hat. Das war schon mehr als beeindruckend. Und Holger Rune, der sich selber darüber sehr traurig gezeigt hat, dass er so ein bisschen zum Bad Boy verschrien wird, weil er hatte eine Diskussion während des Djokovic-Matches mit Mohamed Layani, wo er dann hinterher zu Layani gesagt hat, wegen dir werde ich jetzt hier ausgepfiffen, wegen dieser Diskussion mit dir. Der hat sich hier sehr gefestigt gezeigt und Patrick Mouratoglou scheint immer noch an seiner Seite zu sein, oder er hat das Memo nicht bekommen, dass die beiden nicht mehr zusammenarbeiten, und dann ist er auf jeden Fall in der Box geblieben Niemand weiß, was Patrick Mouratoglou noch macht. Also sie scheinen weiter zusammenzuarbeiten. Holger Rune mit extrem beeindruckenden 10 Tagen hier.
Ja, und das Einzige, du hast gesagt, er sei einer der Mitfavoriten für Paris. Das Einzige, was ihm eigentlich noch fehlt, um ein wirklicher Favorit für ein Grand-Slam-Turnier zu sein oder einer der Favoriten, ist halt mal ein großer Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier. Er hat ein Viertelfinale stehen bei den French Open im letzten Jahr, hat er unter einem Tsitsipas auf dem Weg besiegt, eine enge Niederlage gegen Casper Ruud gehabt, den er dann hier geschlagen hat. Und das ist das Einzige, was ihm fehlt. Weil wenn man jetzt guckt, gerade auf die letzten 6 Monate, es ist das 3. Masters-Finale. Eins hat er gegen Djokovic in einem sehr guten Match gewonnen. Und hat jetzt 2 enge Niederlagen gehabt gegen absolute Weltklasse-Spieler. Also da muss er sich nicht grämen, dass er die verloren hat. Und er hat halt wirklich jetzt gerade in den letzten Wochen viele Spieler geschlagen und hat eigentlich kein schwaches Sandplatz-Turnier dabei gehabt. Er hat München gewonnen, Monte Carlo-Finale, hier Finale. In Madrid war ich, meine ich, in der 3. Runde rausgegangen, aber das war ein bisschen unglücklich gewesen. Das war so ein tief in der Nacht-Match gewesen, wo er ein bisschen Pech hatte. Also er hat kein schlechtes Turnier auf Sand gespielt. Und jetzt kann man einfach gespannt sein, wie läuft das? Wäre er in der Lage, ein richtig langes, physisches 5-Satz-Match, zum Beispiel gegen jemand wie Ruud oder wie Medvedev oder Alcaraz, zu überstehen bei den French Open? Ist sein Körper dafür fit genug? Spielerisch hat er aufgeschlossen. Ist er jetzt noch kein Alcaraz, kein Djokovic, kein Medvedev-Niveau, aber unter Umständen schon in der Klasse mit Tsitsipas. Nur die Frage ist halt die der Physis. Und die werden wir erst beantworten können, wenn er halt wirklich so eine Situation überstanden hat. Und er sollte eine Chance bei den French Open haben. Ein bisschen wird vielleicht von der Auslosung abhängen. Und er wird hoffen, dass er halt mal keine Dritt-, Viertrunden-Niederlage sich holt, wie es jetzt ein paar Mal über das letzte Jahr passiert ist bei Grand-Slam-Turnieren. Denn vom Spielerischen ist er jetzt wirklich ein Top-8-Spieler.
Er hat gegen Alejandro Davidovic Fokina verloren in 3 Sätzen in Madrid. Und das kann ich mir schon wieder bildlich vorstellen. Ich glaube, ich habe das Match gar nicht gesehen, aber das kann ich mir schon wieder bildlich vorstellen.
Ich glaube, es war so um 2 Uhr nachts irgendwie.
Ja.
Ne? So eine Geschichte.
Und wo sich dann Davidovic Fokina dann selber wieder an sich selber hochgezogen hat. Und das sieht man dann ja auch zwischendurch. Alejandro Davidovic Fokina, der nicht, leider im Moment nicht die Form hat, die er letztes Jahr dann hatte. Aber Holger Rune hat hier ein bemerkenswertes Turnier gespielt. Und wir müssen natürlich über quasi das Match dieser 10 Tage sprechen. Das Match gegen Novak Djokovic. Djokovic war nicht in der Form der letzten Wochen. Er sagt nach wie vor, die French Open sind sein Highlight und das ist das, worauf er hinarbeitet. Er hat gegen Cameron Norrie ein Spiel gewonnen, wo er Norrie relativ weggebissen hat, wo er dann auch hinterher sich darüber geäußert hat, dass Norrie hier keinen Respekt geäußert hat oder gezeigt hat. Aber er war trotzdem angeschlagen. Dieser Ellenbogen scheint ihm Probleme zu machen. Und das ist nachweislich auch eine Geschichte, auf die wir noch beobachten werden müssen in den nächsten 10 Tagen, wenn es jetzt Richtung French Open geht. Aber Holger Rune hat dieses Turnier oder dieses Spiel nervenstark gewonnen. Und das nötigt mir dann allergrößten Respekt ab hier wieder gegen Djokovic.
Ja, 100%. Und das ist ja auch was vielen an Rune gefällt und was ihn auszeichnet, dass er eben da gar nicht einen falschen Respekt zeigt. Warum soll er den auch zeigen? Er ist der junge Herausforderer, den muss er nicht haben. Und ich kann mir vorstellen, dass ihn das nervt mit dem Publikum. Er hat sich da schon ein bisschen selber reinmanövriert. Und im Alltag kann man das ja manchmal auch nicht überblicken, wie einem das so ein bisschen passiert. Aber das wird er ja auch über die Jahre lernen. Also ich sehe ihn jetzt noch nicht in der festgeschriebenen Rolle des Bad Boys. Also ich glaube, da brauchst du 1-2 Matches und dann ändert sich sowas auch. Und hier der Sieg gegen Djokovic ist natürlich erstaunlich. Du hast es angesprochen, die potenziellen, wahrscheinlichen, vermutlichen Verletzungsprobleme, die Djokovic immer noch hat. Er hat ja auch wieder diese Kompresse um den Ellbogen angelegt und das deutet natürlich schon so ein bisschen darauf hin, hier waren schwere Bedingungen, das heißt, es ist auch härter oder unangenehmer, durch den Ball durchzuschlagen, würde ich fast vermuten, dass es da ein bisschen dran lag, aber dann wird er auch nicht unbedingt Bedingungen in Paris haben wollen, wo genau das der Fall ist, sondern dann wird er schnelle, leichtere Bedingungen haben wollen, ansonsten könnte es eng für ihn werden. Aber am Ende geht er jetzt natürlich nach Paris mindestens als Mitfavorit, wenn nicht als Favorit Nummer 1, weil wie häufig haben wir das jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass er leicht angeschlagen ist und dann bei einem Grand-Slam-Turnier halt trotzdem den Weg findet. Und in den letzten Jahren hat er es entweder gewonnen oder er ist halt an Nadal oder zum Beispiel einem Team in absoluter Topform gescheitert. Also er ist jetzt ja auch niemand, der normalerweise frühe Niederlagen in Paris kassiert. Also da würde ich erstmal sehen wollen, dass ihn ein Rune dort schlägt oder ein Ruud dort schlägt oder ein Tsitsipas schlägt, selbst ein Medvedev. Bei Alcaraz kann ich es mir gut vorstellen, dass der Djokovic schlagen könnte, aber bei allen anderen bin ich mir echt noch nicht so sicher, dass es wirklich passieren würde.
Aber er könnte mit Carlos Alcaraz in einer Hälfte sein, weil Alcaraz und Medvedev sind an 1 und 2 gesetzt und Djokovic wird an 3 gesetzt sein. Das ist jetzt die neue Weltrangliste und das ist durch diesen Sieg von Daniel Medvedev manifestiert. Und da werden wir mal drauf achten müssen, am Donnerstag oder am Freitag dann.
Ja, und das andere Spannende wird ja auch einfach sein, ein bisschen wird er schon Richtung Wimbledon schielen. Er ist der Top-Favorit in Wimbledon, gibt es keine Frage. Keiner von den Jungen oder von den anderen kommt auch nur ansatzweise ran. Nadal wäre der Nächste gewesen, der so eine tolle Bilanz hat. Wissen nicht, ob ein Kyrgios spielen wird, wissen nicht, ob ein Cilic spielen wird. Andere Spieler, also die in den letzten Jahren Wimbledon überzeugen konnten. Darüber hinaus, Medvedev hat noch nicht groß was gerissen. Sinner, Alcaraz, sind alle noch einen Schritt entfernt. Also da ist er der absolute Top-Favorit. Und er muss ja jetzt nach der Absage von Nadal Richtung dem Allzeitrekord schielen und sich denken, naja, wenn ich jetzt noch, sagen wir, ein Grand Slam, mit Glück zwei in diesem Jahr gewinne, bin ich schon mal vorne, dann wird sich das langfristig für mich ausgehen. Und da ist Wimbledon seine allerbeste Chance, weil er da halt einfach nicht so viel Konkurrenz hat. Und von daher mal gucken, ob er da ein halbes Auge drauf hat und dann im Notfall sich eher für Wimbledon als für die French Open entscheiden würde, wenn es dazu kommt.
Novak Djokovic hier im Viertelfinale ausgeschieden und trotzdem, wir werden uns erstmal keine Sorgen machen müssen. Wie sagst du immer so schön, er ist so lange Favorit, bis er geschlagen wird.
Ja, also ich bleibe jetzt mal auch bei den French Open dabei.
Sehr gut, so machen wir es jetzt erstmal. Ne? Also Novak Djokovic hier im Viertelfinale ausgeschieden. Im Viertelfinale auch ausgeschieden ist Jannik Hanfmann. Und nachdem wir mit Jan-Lennard Struff gehen in Madrid für den DTB eine sehr schöne Geschichte hatten, haben wir hier die zweite Geschichte gehabt. Und Jannik Hanfmann blüht bei solchen Bedingungen ja auf, bei solchen langsamen Sandplatzbedingungen, wo er seinen Kickaufschlag durchsetzen kann. Alleine, er hat es noch nie so richtig gezeigt. In diesem Fall hat er es dann gezeigt, in diesem Turnier. Er ist durch die Quali durchgekommen, dann hat er erst Nicolas Jarry besiegt in zwei Sätzen, dann gegen Taylor Fritz in zwei Sätzen gewonnen, 6-4, 6-1, was ein fantastisches Match war von Jannik Hanfmann. Dann gegen Marco Cecchinato, der das komplette Publikum hinter sich hatte, in drei Sätzen gewonnen. Dann gegen Andrei Rublev, den er mit seinem Kickaufschlag komplett aus der Fasson gebracht hat, wo er dann auch am Ende mit einem Nicht-Kickaufschlag, obwohl er in der Kickaufschlag-Aufstellung war, mit einem Ast durch die Mitte das Match gewonnen hat. Und dann hat er im Viertelfinale gegen Daniel Medvedev verloren. Medvedev hat ihn seiner Stärken komplett beraubt. Aber was für ein Turnier für Jannik Hanfmann. Höchste Platzierung in der Weltrangliste. Es wird nicht reichen für die French Open. Er muss jetzt durch die Quali diese Woche, weil er auch auf der Alternate-Liste nicht hoch genug war. Und trotzdem in Wimbledon wird er im Hauptfeld sein, bei den US Open wird er im Hauptfeld sein. Und das ist das Karriere-Turnier für ihn gewesen.
Ja, und Australian Open wahrscheinlich auch. Und wenn man jetzt die Kohle, die er hier eingenommen hat, plus die drei Grand-Slam-Turniere, bei denen er jetzt mit Sicherheit oder ziemlicher Sicherheit dabei ist, dann haben wir halt nochmal 500.000 Euro. Und das ist jetzt für jemand, der wahrscheinlich mit dem Tennis bisher nicht reich geworden ist. Ich glaube, das können wir so festhalten, einfach weil in den Weltranglistenpositionen, in der er unterwegs ist, da das Geld, was eingenommen wird, das wird normalerweise auch sofort wieder ausgegeben für die Reisen, das restliche Leben. Also da wird man nicht reich als Tennisprofi und da kannst du einfach nicht schaden, sowas noch mitzunehmen, selbst wenn es jetzt wirklich der eine große Karrierehöhepunkt für ihn gewesen ist. Und du hast gesagt, das sind die perfekten Bedingungen für ihn. Er ist immer ein bisschen abhängig von den Bedingungen, weil er halt schon ein sehr spezifisches Spiel hat. Aber jetzt hier die Chance zu bekommen und potenziell im nächsten Jahr auch nochmal bei den großen Masters-Turnieren die Chance zu bekommen, weil ja auch Madrid ihm eigentlich durchaus liegen sollte, das hat er sich jetzt hart erarbeitet und wirklich auch verdient. Und wenn es der Karrierehöhepunkt war, super. Wenn er das nochmal nutzen kann, um sich da oben festzusetzen, dann noch besser für ihn. Und eben, er fällt schon ein bisschen auf, so in der Masse, einfach allein durch diesen Kickaufschlag und den man in der Form wirklich selten sieht. Und er hat ja auch ein gutes, ein komplettes Spiel. Es reicht halt nicht für die absolute Weltspitze, aber das muss er eben auch nicht bei jedem Tennisprofi.
Das muss es nicht. Und trotzdem hat Jannik Hanfmann hier ein ganz, ganz großes Turnier gespielt und ist im Viertelfinale ausgeschieden gegen Daniel Medvedev. Er wird diese 10 Tage wird er nicht so schnell vergessen, was wir gerade mal sagen können. Es gibt im Moment 5 DTB-Profis unter den Top 50 im Race. Das ist Dominik Köpfer, der in Turin jetzt gewonnen hat, wo er 2 Matches auf Hartplatz dann noch gewinnen musste. Jan-Lennard Struff, wir haben Alexander Zverev natürlich, wir haben Daniel Altmaier. Und Jannik Hanfmann, die als die 5 unter den Top 50 im Moment sind im Race. Das ist ein ziemlich guter Sandplatz-Stint gewesen für die deutschen Spieler. Minus Alexander Zverev, über den wir jetzt gleich sprechen.
Ja, und man würde es auch erwarten. Sandplatz ist ja traditionell der beste Belag für deutsche Profis, gerade bei den Herren, weil es eben auch eine ordentliche Sandplatzsaison gibt und weil, ich meine, die meisten von uns in Deutschland aufwachsen, eben auf Sandplätzen ihren Anfang nehmen. Rasen ist jetzt natürlich auch einfach durch die Verbindungen zu Becker, zu Stich, zu Graf irgendwie so ein bisschen der Belag und auch derjenige Belag, wo die Erfolge vielleicht am größten scheinen oder auch angeschienen werden. Aber Sand ist, glaube ich, das, was man erwarten könnte, wo so die deutschen Profis der zweiten und dritten Reihe normalerweise eben ihre besten Resultate haben sollte, heißt nicht, dass es so kommt, ist hier aber so gekommen und du hast angesprochen. Es war und ist sehr beeindruckend, was da in den letzten Wochen passiert ist. Und ja, von allen eben außer Zverev, der wahrscheinlich nicht komplett glücklich mit dem ist, wie es läuft, auch wenn er nicht so weit von dem Ziel weg ist, was wir immer so ein bisschen gesagt haben, vielleicht Top 20 am Ende der Sandplatzsaison, ist wahrscheinlich nach so einer langen Verletzungspause, was man realistisch erwarten könnte, und selbst davon ist er jetzt ja nicht so weit entfernt.
Alexander Zverev hat hier das Achtelfinale verloren gegen Daniil Medvedev. Und wenn Alexander Zverev eins kann, ist nach guten Spielen sich in den Himmel zu loben, nach schlechten Spielen allerdings auch zu sagen, dass er spielt wie einer, der zum ersten Mal den Schläger in die Hand genommen hat. Im Interview mit Moritz Lang nach seinem Spiel gegen Daniil Medvedev hat er gesagt, ich spiele wahrscheinlich mein schlechtestes Tennis seit 2015, 2016. Ich neige dazu, ihm da nicht zuzustimmen oder zu sagen, na, das war vielleicht aus der Aufregung dieses Matches herausgeboren. Was man allerdings sagen kann, ist, dass sein Spiel im Moment noch nicht so richtig zusammengesetzt scheint und dass er im Moment noch nicht die Möglichkeiten zu haben scheint, diese Matches zu bestimmen dann auch. Weil das Match gegen J.J. Wolf zum Beispiel, das sah für ihn ganz ordentlich aus. Und er hat sich auch gegen ein fieses Matchup für ihn, gegen David Goffin, durchgesetzt in drei Sätzen. Goffin ist mit seinem Konterstil für Alexander Zverev seit seiner Karriere ein fieses Matchup gewesen. Und J.J. Wolf hat er eigentlich sicher und solide besiegt. Dann musste er am gleichen Abend noch gegen Daniil Medvedev ran und hat mit 2-6 und 6-7 verloren. Sein Aufschlag macht nach wie vor ihm Kummer. Und es ist nach wie vor die Vorhand, die nicht gut genug gerade ist. Und er sagt selber, im Training spielt er gut. Das kann er allerdings im Moment noch nicht auf den Sand übersetzen, beziehungsweise in den Wettkampf übersetzen. Er spielt in dieser Woche noch in Genf. 2019 hat er sich damals zum Turniersieg gequält, als er nochmal die Wildcard in Genf angenommen hat. Mal gucken, wie es da in dieser Woche geht. Aber ich glaube, es geht für ihn dann auch darum, Matches zu bekommen, auch noch ein paar Punkte zu holen, um nicht ganz rauszufallen, wenn er jetzt nicht das Halbfinale verteidigen sollte bei den French Open. Aber Alexander Zverev, auch er hat einen holprigen Weg zurück an die Spitze, wobei das immer noch ein kleiner Unterschied ist gegenüber zum Beispiel Dominic Thiem.
Ja, wenn wir jetzt mal gucken. Also er hat einen offensichtlich, jetzt kann man glaube ich mittlerweile sagen, schlechtes Matchup gegen Medvedev. Hatte er auch schon vor der Verletzung. Der liegt ihm einfach nicht. Und er ist im Moment nicht so gut wie Medvedev. Und vielleicht wird er am Ende eine bessere Karriere als Medvedev haben, aber danach sieht es im Moment nicht aus. Also der steht ihm im Weg, der stand ihm auch in diesem Jahr im Weg, auch in Matches, die er hätte gewinnen können. Das ist eben der eine Aspekt. Der andere, du hast das Spielerische angesprochen. Gerade auf dem Sand braucht man eine gute Vorhand, weil das bei fast jedem Tennisprofi der Schlag ist, mit dem man wirklich Ballwechsel beenden kann und den Druck auf den Gegner hochhalten kann. Und da wackelt es bei ihm im Moment. Und er tut sich im Moment gegen Gegner einer höheren Güteklasse schwer. Also wenn man jetzt schaut, er hat in diesem Jahr nicht viele Matches gegen Top-50-Spieler bestritten und die meisten von denen hat er verloren. Klar, da war dann jetzt Alcaraz drin, da war Medvedev mit drin, die zählen dazu. Aber da ist er weitestgehend chancenlos gewesen. Und solche Sachen haben wir in seiner Karriere immer wieder gesehen. Er hat ja auch immer wieder Phasen gehabt, wo er eine Talsohle hatte, dann ist er nach oben geschossen, dann hat er wieder eine eher Stagnation oder Talsohle gehabt und so verläuft seine ganze Karriere. Er ist ja einfach ein ziemlicher Auf- und Abspieler in dem, wie sich seine Karriere gestaltet. Und im Moment ist er halt einfach ein Stück hinter den anderen. Ist wahrscheinlich im Moment sowas wie wirklich der 20, der 25. beste Spieler auf der Tour. Heißt nicht, dass das bleiben muss. Kann sein, dass er seinen Karrierehöhepunkt schon hatte. Kann sein, dass er nochmal 2-3 große Jahre raushaut. Wir werden es nicht wissen. Aber ich glaube, er ist im Moment ungefähr dort, wo er vom Spielerischen hingehört. Also was ist er, so 27, 28 im Race, wenn wir jetzt die French Open mit reinnehmen, wird er wahrscheinlich irgendwo Richtung 20 gehen und dann gucken wir mal, wie es zum Beispiel im Sommer auf den Hardcourts in den USA wieder läuft. Aber eins, glaube ich, ganz kurz kann man festhalten, ich denke, der Zug nach Turin, der dürfte abgefahren sein. Die Top 8 sind in diesem Jahr sehr stark. Da schon gute 1000, mehr als 1000 Punkte Rückstand, das sehe ich jetzt nicht mehr. Da müsste er schon ein Grand Slam-Turnier wahrscheinlich gewinnen.
Im Moment sehe ich es auch nicht. Er hat allerdings nach den French Open wieder keine Punkte mehr verteidigen müssen. Von daher kann er nur noch gewinnen ab dem Zeitpunkt nach den French Open. Mal gucken, wie dann, wie gesagt, sein Rasen und dann auch der Sandplatz und dann die Hartplatzsaison aussehen wird. Rasen hatte er auch in den letzten Jahren noch nicht so 100% die Leistung gebracht, die er sich wahrscheinlich von sich selber erwartet. Lass uns noch auf ein paar andere Matches und Spieler zu sprechen kommen. Ich hatte ja gedacht, dass Stefanos Tsitsipas wieder mit zu den Top-Favoriten gehören könnte, weil er hier ein wirklich gutes Turnier gespielt hat. Gegen Sonego und gegen Musetti. Sehr nervenstark auch gegen das Publikum agiert und hat dort gewonnen, hat auch gegen Borna Coric klar gewonnen in zwei Sätzen, ist dann allerdings von Medvedev ein bisschen entzaubert worden. Ich hatte ihn eigentlich so auf Platz 4 oder 5 der Favoritenliste, traue mich aber nicht mehr so richtig, ihn damit reinzunehmen.
Entzaubert worden und getrollt worden, ne? Das Getanze nach dem Match schien ja eine direkte Referenz irgendwie auf Sinzi im letzten Jahr zu sein. Ja, er hat ein ähnliches Problem da wie Zverev, dass er im Moment in seiner Generation jemand hat, der einfach besser ist als er und dass er relativ häufig auf den in entscheidenden Matches trifft und Medvedev ist im Moment besser als Tsitsipas und als Zverev. Und er war hier in der Lage, auf der Vorhand mitzuhalten, Medvedev, und er hat die Rückhand von Tsitsipas relativ malträtiert und häufig hat Tsitsipas auf dem Sand da ein bisschen bessere Chancen, weil er sie entweder umlaufen kann oder weil er ein bisschen mehr Zeit auf der Rückhand hat. Aber die hat Medvedev ihm so ein bisschen dann durch die Tiefe geraubt. Und schon war Tsitsipas da enorm unter Druck. Und zwar ja schon ein Match, was so ein bisschen phasenhaft verloren ist. Also Tsitsipas ist immer mal wieder rangekommen, hätte unter Umständen auch noch an Medvedev vorbeiziehen können. Aber nervlich ist Medvedev im Moment nicht wirklich beizukommen. Tsitsipas war ja jetzt nach den Australian Open länger angeschlagen. Frage immer noch, ist er wirklich 100% topfit im Moment? Man weiß es nicht. Auf der anderen Seite, die Bedingungen in Paris, die kommen ihm schon sehr entgegen, wenn es ein bisschen wärmer ist, wenn der Ball schön abspringt, wenn er mit seiner Vorhand dominieren kann. Also ganz rausnehmen würde ich ihn dort nicht, aber ich glaube, er hängt mehr von der Auslosung ab als andere. Da wird es schon ein paar unangenehme mögliche Matchups für ihn geben und er geht jetzt nicht wie im letzten Jahr als Favorit Nummer 2 oder 3 in die French Open, sondern wirklich eher 5, 6, 7. Das ist vermutlich eher sein Leistungsniveau.
So viele Spielerinnen und Spieler, die auf einen Sommer hoffen in Paris.
Tja, aber das ist ja natürlich dann der Unterschied eben bei den Grand Slam Turnieren mit den natürlichen Belägen, dass es da halt mehr von den Bedingungen abhängt als jetzt in Australien oder New York.
Können wir sagen, dass Kaspar Ruud wieder zurück ist? Er hat hier das Halbfinale hat er verloren und das hat er vielleicht auch ein kleines bisschen verhühnert, nachdem er mit Satz und Break vorne lag gegen Holger Rune, gegen den Holger Rune, gegen den er letztes Jahr noch bei den French Open ein kleines Shouting-Match hatte, wie man sich überliefert. Er hat allerdings hier sehr, sehr gute Siege gehabt, unter anderem gegen Francisco Cerúndolo, vorher gegen Laszlo Djere, gegen Alexander Bublik, wo er im dritten Satz mit 7-6 im Tiebreak gewonnen hat und gegen Arthur Rinderknecht. Es war nicht die ganz große Konkurrenz, die er besiegen musste, aber ich glaube, jeder Sieg ist für Kaspar Ruud wichtig. Er hat jetzt ein extrem wichtiges Turnier vor sich mit dem French Open, wo er einfach mal das Finale zu verteidigen hat.
Ja, uns erinnert ja auch ein bisschen ans letzte Jahr. Da war der Start jetzt ja auch eher mau bis schwach gewesen. Und dann hat er, meine ich, in Miami das Finale erreicht und dann trotzdem in der Sandplatzsaison ging es gar nicht. Bis dann halt zu den French Open, wo er dann auf einmal aufgedreht hat. Und jetzt liegt er im Moment 15 im Race. So fühlt sich sein Leistungsniveau im Moment auch an. Aber auf der anderen Seite mit seinem Spiel, und das hat man dann hier auch gegen Rune gesehen, da sollte er eigentlich in Paris immer Chancen haben, weil er doch einen brutalen Topspin spielt. Und da hat er Rune hier in den ersten anderthalb Sätzen relativ beherrscht. Und dann hat er es, wie du sagst, verhüdert. Das hätte er nicht abgeben müssen. Es passiert ihm häufiger in Matches. Aber ich glaube, wenn er jetzt aufs letzte Jahr schaut und wenn er auf die Bedingungen in Paris schaut, dann sehe ich jetzt nicht, warum er schon weit hinter einem Tsitsipas stehen müsste, wenn man da aufs Favoritenranking guckt. Einfach weil ihm die Bedingungen liegen sollten, weil er jetzt Grand-Slam-Erfahrung ohne Ende hat. Weil er wahrscheinlich nicht jedes Match in dieser Art und Weise abgeben wird, wie er es jetzt gegen Rune gemacht hat, weil er topfit ist. Also da sich, glaube ich, auch wenig Sorgen machen muss. Und halt hinter den Top 3 auf jeden Fall in dieser Gruppe nächster Favoriten auftaucht.
Und dann müssen wir über den Top-Favoriten neben Novak Djokovic sprechen, Carlos Alcaraz, der hier allerdings von einem jungen Ungarn, aber sowas komplett auf dem falschen Fuß erwischt worden ist und abgeschossen worden ist. Das können wir in dieser Deutlichkeit so sagen. Carlos Alcaraz hat mit 3-6 und 6-7 in der dritten Runde gegen Fabian Marojan verloren. Und Fabian Marojan hat ein bisschen was gezeigt, was Carlos Alcaraz vielleicht noch ein kleines bisschen Probleme bereitet. Er hat ihn buchstäblich vom Platz geschossen. Er hat die Bälle früh genommen und das war so ein bisschen, hat mich an Robin Söderling von früher erinnert, der Stil von Fabian Marojan. Der hat das Match gewonnen mit 6-3, 7-6, verlor dann in der nächsten Runde gegen Borna Coric. Aber das waren magische anderthalb Stunden dort auf dem Campo Centrale, wo Carlos Alcaraz überhaupt kein Mittel gefunden hat, um mit Fabian Marojan, um den zu knacken.
Mhm. Ja, total spannende Geschichte. Jetzt ja anscheinend auch irgendwie so von den Wettquoten eine der größten Überraschungen des Jahrhunderts gewesen. Also so lange ist Jahrhundert noch nicht. Aber auf der anderen Seite sind wir jetzt schon im 23. Jahr. Also das ist schon ganz schön ein dickes Ding gewesen, dass er das verloren hat, weil Marojan ja wirklich ohne ATP-Erfahrung so richtig da reingekommen ist. Alcaraz, das müssen wir eben auch sagen, in diesem Jahr ja eigentlich noch keine richtig schwache Niederlage hatte. Ich meine, er hat einmal gegen Norrie im Finale in Rio verloren, wo er angeschlagen war. Ansonsten war Sinner so ein bisschen sein Kryptonit. Aber er hat ja keine Niederlage drin gehabt, die halt auch mal einem Topspieler passiert, wo er halt mal gegen jemanden irgendwie verliert. Und dann hier gegen Marojan, das ist, ja, es ist eine Sensation, da kann man das auf jeden Fall mal benutzen. Wir haben gesehen, dass er auch in anderen Turnieren manchmal einen eher schwachen Start hatte, also das ist hier auf jeden Fall ein bisschen der Fall gewesen. Und dann, was du angesprochen hast, Marojan hat hier eine ziemlich tolle Mischung geboten aus unglaublichem Power-Tennis und dann eben diesen Stoppeln, die ja noch fast besser waren als Alcaraz an dem Tag. Und die Power ist etwas, was Alcaraz zusetzt. Also darum tut er sich ja auch mit Sinner schwer, weil der ihm einfach Power, Tiefe, Angriffsbälle bietet, mit denen Alcaraz im Moment noch nicht so viel anfangen kann. Und bin mir relativ sicher, hätten wir das bei den French Open gesehen, dass Alcaraz das Match umgebogen hätte. Und für mich geht er da auch immer noch wirklich als Favorit 1b nach Paris. Ich mache mir um ihn überhaupt keine Sorgen, weil wie gesagt, erste in Anführungszeichen etwas schwächere Niederlage in diesem Jahr überhaupt. Das ist super beeindruckend, das so hinzubekommen. Aber jetzt als einzelner Event ist das natürlich eine Riesensache gewesen, dass er das hier wirklich verliert und gegen einen Spieler von dem Kaliber verliert und wie er es verliert. Es war jetzt ja eben kein, da steht ein Defensivspieler, der jetzt irgendwie aus ihm die Fehler rausquält oder so, sondern das ist einer, der sein Heil in der Flucht gesucht hat und dann Alcaraz auch wirklich besiegt hat.
Aber Söderling ist schon eigentlich eine ganz gute Analogie, oder? Weil das hat mich ernsthaft extrem daran erinnert.
Ja, also er ist wahrscheinlich ein paar Zentimeter kleiner als Söderling, ja, und hat ein Kreuz, was auch nur 1/18 vom Kreuz von Söderling ist, aber an das kommt wahrscheinlich auch irgendwie nur so ein Linebacker im Football ran. Aber ja, so als Spielstil, super beeindruckend. Auch davor hat er ja, wie er dann Nervenschlag Lechka schon rausgenommen hat, das ist ja eine tolle Sache. Auch Djuric hätte er besiegen können. Also super Turnier von Marojan, aber scheint ja so ein bisschen ein verkanntes Talent, weil super jung ist er auch nicht mehr. Hattest du von ihm schon vorher viel gehört?
Ich habe ihn ein paar Mal gesehen, aber habe ihm nicht weiter Bedeutung beigemessen, um das mal so diplomatisch auszudrücken. Ja, also ich hatte ihn, wie gesagt, 2-3 Mal bei Challengern mal gesehen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er so ein Ding würde vollbringen können. Also damit habe ich überhaupt niemals gerechnet.
Ja, also kann immer eine Eintagsfliege sein, aber wäre natürlich spannend, so jemanden zu sehen, wenn der sich in den Top 100 etablieren kann.
Absolut. Hinterher gab es bei uns 2 oder 3 Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, Carlos Alcaraz hätte das Match verschoben oder Matchfixing betrieben. Könnt ihr bitte unserer aller Zeit nicht drauf verschwenden? Ihr, die es hört und ihr den Podcast hört, werdet es wahrscheinlich sowieso nicht tun, aber es ist Zeitverschwendung, darüber nachzudenken, dass Carlos Alcaraz ein Match verschiebt. Das, glaube ich, können wir dann hier in dieser Form dann auch nochmal sagen. Daniel Medvedev hat das Einzelturnier gewonnen, das Doppelturnier, das haben Hugo Nies und Jan Zielinski gewonnen. Die haben nämlich im Finale der Australian Open schon gestanden und hatten damals gegen die beiden Australier Kubler und ja, Hiji Kata verloren.
Genau,
ja. Und die haben im Finale gegen Robin Haase und Botik van der Sandsrulp gewonnen mit 7-5 und 6-1. Robin Haase, Botik van der Sandsrulp haben sich erst vor diesem Turnier zusammengefunden. Van der Sandsrulp hat jetzt dadurch auch die Top 100 der Weltrangliste erreicht. Und Robin Haase auf seinen alten Tagen erweist er sich nochmal als Doppelspezialist. Eine Geschichte würde ich allerdings noch gerne ansprechen wollen. Es gibt das Doppels mit Matthew Ebden und Rohan Bopanna. Und Rohan Bopanna hat es jetzt mit 43 Jahren geschafft, nochmal in die Top 10 zurückzukehren. Es ist alles möglich, liebe Mit-40er. Auch mit 43 kann man in die Top 10 nochmal zurückkehren.
Ja, und auch mit einem leichten Bierbauch.
Ja.
Also, man kann ja mal aussprechen, dass er jetzt nicht aussieht wie Alcaraz im Moment.
Nein.
Oder wie Söderling in früheren Tagen.
Das tut er nicht. Aber er ist wieder in den Top 10. Rohan Bopanna zusammen mit Matthew Ebden ein wirklich starkes Doppel. Aber wir können im Moment, glaube ich, auch sagen, dass das Doppelfeld bei den Herren so offen wie noch lange nicht mehr ist. Wir haben Kolowskapski, aber auch die haben Niederlagen. Wir haben Ram Salisbury, die hier gegen Granollers Sebastos verloren haben. Hugo Nies und Jan Zielinski, die pünktlich wieder zu den French Open in Form kommen, die vorher auch ein paar frühe Niederlagen hatten. Wir haben Glasspool Hiljovara, die letzte Woche dann in Turin oder in Bordeaux gewonnen haben, das Doppelturnier. Aber die gegen Mackenzie McDonald, Francis Tiafoe ausgeschieden sind. Also das könnte auch noch ein sehr, sehr interessantes Turnier geben. Ab Freitag gibt es die Auslosungsvorschau auf die French Open und dann ab Montag, Sonntag haben wir noch keinen Podcast, ab Montag so täglich wie möglich. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch ein paar News sprechen, weil Rafael Nadal war nicht die einzige News, auch eine frühere Nummer 1 in der WTA hat für große Schlagzeilen gesorgt. Das gleich alles hier bei Chip & Charge, dem Tennis Talk. Simona Halep steht wieder im Mittelpunkt des Interesses. Sie ist letztes Jahr positiv auf ein Dopingmittel getestet worden, ist dann vorläufig suspendiert worden. Es hat seitdem keine Verhandlungen mehr gegeben. Sie ist nach wie vor suspendiert. Aber letzte Woche hat die International Tennis Integrity Agency eine Nachricht herausgegeben, dass es weiterhin Unregelmäßigkeiten bei Simona Halep gab und dass es vielleicht einen zweiten Dopingfall gab, weil es gibt einen Athletenpass für jeden Spieler, für jede Spielerin, für jeden Athleten, der von der WADA ausgestellt wird. Und in diesem sollen über die Jahre hinaus Blutmarker gesammelt werden und daraufhin sollen dann Unregelmäßigkeiten festzustellen sein, die auf Doping hindeuten. Und dort soll es bei Simona Halep im Blut Unregelmäßigkeiten geben. Und das wäre jetzt ein zweiter Dopingfall im Falle von Simona Halep, die sofort dann auf Instagram auch bekannt gegeben hat, sie hat nicht gedopt und sie wird hier bestraft und es gab bislang keine Anhörung und sie möchte doch einmal angehört werden und sie möchte ihre Unschuld beweisen. Aber dieser Fall ist nach wie vor so derbe undurchsichtig und so derbe unklar. Ich bin selber sehr gespannt, wie die nächsten Wochen verlaufen werden.
Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass das so im Tennis passiert. Es scheint ja da immer so ein bisschen es wird immer so ein bisschen argumentiert, irgendwo zwischen Schutz der Privatsphäre und es dauert halt ein bisschen, aber am Ende mit fast jedem Dopingfall, den wir im Tennis haben, scheinen am Ende irgendwie alle Seiten doch relativ unzufrieden zu sein. Und häufig gibt es dann ja auch diese rückdatierten Sperren und es passt und sitzt irgendwie, sagen wir so, noch nicht so richtig mit den Verhandlungen, was die Dopingfälle im Tennis angeht. Dann hatten wir jetzt eben Halep, die ja schon 2-3 Wochen vorher schon so ein bisschen angefangen hat, das Möppern, das jetzt aber mal an der Zeit ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie da auch schon von den Unregelmäßigkeiten in ihrem Blutpass. Wusste und ich fand diese Nachricht, die sie jetzt geschrieben hat, schon ein bisschen komisch bis bedenklich, muss ich sagen, weil sie da ja dann auch sagte, dass es ja schon quasi widerlegt sei, dass sie wirklich gedopt habe und wenn, dass es dann eben nur durch Zufälle passiert sei, also ich fasse es jetzt etwas grob zusammen, aber das war so ein bisschen Ton der ganzen Sache und das hat mich überrascht, weil das wäre Neuigkeiten, zumindest für die Öffentlichkeit, wenn dem so wäre, dass sie da eigentlich schon alle Experten und Expertinnen auf ihrer Seite hat. Also sie scheint klar aus ihrer Sicht wahrscheinlich so drauf zu schauen, dass sie sich unschuldig sieht, kann sie ja auch. Aber mit dem zweiten Aspekt, von dem wir jetzt eben gehört haben, durch den Blutpass, erscheint es noch etwas unwahrscheinlicher, dass sie wirklich unschuldig in der ganzen Geschichte ist. Und Blutdoping ist ja eben auch wirklich so eine Sache oder EPO-Sachen. Das passiert jetzt ja auch nicht alles durch komplette Zufälle. Also von daher, ich glaube nicht, dass dieser Fall für sie im Moment sonderlich gut aussieht. Vielleicht hat sie die Experten und Expertinnen, die in der Hinterhand, die alle nachweisen werden, dass sie da wirklich völlig unschuldig in der ganzen Geschichte ist. Aber so richtig gut sieht es für sie nicht aus. Und es ist natürlich für sie unglücklich, dass sich das alles hinzieht mit der Verhandlung und dass es jetzt hier quasi noch ein zweiter Punkt rausgekommen ist. Aber ja, so unglücklich und unglücklich bleiben wir mal, wie der ganze Verlauf des Ganzen ist und wie wir es eben aus dem Tennis kennen. Für mich sieht es jetzt auch nicht unbedingt nach der großen Unschuld von Halep aus. Aber das mögen jetzt auch meine Vorurteile sein bei solchen Geschichten, dass ich das schwer finde oder schwer überzeugend finde.
Sie hat selber dann gesagt, es gibt drei weltbekannte Experten, die ihre Unschuld bestätigt haben und es wäre schon sehr klar ausgeführt worden, dass sie unschuldig sei und dass sie das Opfer von einer Kontaminierung ihrer Dopingprobe sei. Und das haben wir halt im Moment in dieser Form noch nicht gesehen. Es gibt jetzt diese Unregelmäßigkeiten und ich bin extrem gespannt darauf, wann denn hier mal verhandelt wird, weil ansonsten gehen solche Fälle ja schneller und auch, dass ein Strafmaß dann durchgeführt wird und durchgesagt wird. Und hier ist seit Oktober gefühlt ist doch noch nichts passiert.
Naja, und es könnte natürlich auch drauf hinauslaufen, wenn wir jetzt hier wenn sie separat gesehen werden als separate Dopingfälle und nicht miteinander zusammenhängende, dann wird das Strafmaß auch höher sein. Also dann kommt sie wahrscheinlich hier am Ende nicht mit einer 6-Monats-Geschichte raus, sondern dann wird sie vermutlich eine längere Sperre bekommen. Und dann ist ja auch das Interessante, wer ist hier sofort wieder zur Seite gesprungen? Patrick Mouratoglou. Also das ist ja auch
Darren
spannend.
Darren Cahill.
Ja, es ist, sagen wir so, es ist schwer, als jemand, der jetzt länger auch im Profisport drin gewesen ist, Profisport in diesen Aspekten vollkommen zu trauen. Ich kann auch verstehen, dass nicht alle Sportler und Sportlerinnen, Profisportler und Sportlerinnen unter Generalverdacht stehen wollen. Aber es ist schon ein Fall, der jetzt sieht jetzt eher so aus, als wenn sich Halep daraus wird befreien müssen, als dass wir jetzt im Moment unbedingt annehmen können, dass sie hier wirklich völlig unschuldig reingeraten ist. Aber wenn sie diese drei weltbekannten Experten und Expertinnen hat, dann vielleicht geht es auch zu ihren Gunsten aus.
Simona Halep also mit einem zweiten Dopingvorwurf dann auch konfrontiert, ist in die Offensive gegangen und hat Unterstützung bekommen von Patrick Mouratoglou und von Darren Cahill. Zwei Spieler, die nicht bei den French Open dabei sein werden, das sind Andy Murray und Nick Kyrgios. Andy Murray hat abgesagt, weil er gesagt hat, er erwartet sich größere Chancen, in Wimbledon einen tiefen Run zu haben. Und er sehe im Moment nicht groß den Sinn, die French Open mitzuspielen. Und darüber haben wir schon seit ein paar Wochen dann auch gesprochen, dass wir auch gesagt haben, naja, wahrscheinlich ist die Chance wirklich größer in London, dass er dort nochmal wirklich wird angreifen können. Spezieller ist die Absage von Nick Kyrgios.
Ja, also in keinem der beiden Fälle natürlich total überraschend, das passiert. Du hast schon mit Murray angesprochen. Ich meine, wie viel Chancen hat er jetzt noch auf einen Wimbledon-Titel? Der wird aufs Herrenfeld gucken, wird sagen, gut, Djokovic überragt alles, aber bin ich so weit hinter den anderen? Nö, jetzt habe ich mich in Form gespielt, jetzt bereite ich mich auf den Rasen vor, die French Open gewinne ich nicht. Kyrgios, ein bisschen ähnlich dahin gelagert, keinen großen Lust in den letzten Jahren gezeigt, auf Sand wirklich sich tief reinzugraben und alles zu probieren. Hat bei den French Open immer mal wieder gespielt, aber hatte ja jetzt Anfang des Jahres diese Verletzung, die laut seinem Manager jetzt auch weitestgehend ausgeheilt ist und jetzt eine bisschen kuriose Geschichte, weil sie eben auch nicht so richtig bestätigt wurde von dem, was ich verstanden habe. Es gab ja einen Überfall auf seine Mutter und er hat den oder die Räuber verfolgt und hat sich dabei wohl am Fuß verletzt. Das ist so ein bisschen, was gesagt wurde, aber eben auch nicht so richtig bestätigt wird. Von daher eier ich hier auch so ein bisschen rum, weil es so ein bisschen komische Zwischengeschichte ist. Ob er jetzt am Ende die French Open gespielt hätte oder nicht, ich weiß es nicht. Eigentlich hat er ja wahrscheinlich so mehr Bock auf Rasen anzutreten.
Ja, davon gehe ich auch aus. Und ich gehe auch davon aus, dass er in Stuttgart dann antreten wird und dann auch in Halle antreten wird. Und wie gesagt, Ostwestfalen und Nick Kyrgios, das sind zwei Dinge, die einfach zusammenpassen. Und dann hoffen wir, dass wir ihn dann auf Rasen wiedersehen. Und dann werden wir auch Andy Murray wiedersehen. Bei den French Open werden wir auch nicht sehen. Einen Spieler, den wir in den letzten Monaten, ja Jahren gar nicht mehr gesehen haben, der allerdings jetzt anscheinend ein Comeback vorbereitet. Das ist nämlich Milos Raonic. Milos Raonic, und das ist dann auch nicht weiter überraschend, dass er das Comeback dann auf Rasen vorbereitet, weil dort hat er mit seine besten Ergebnisse gehabt. Er ist wohl dabei und will auf dem Rasen ins Herzogenbosch zurückkehren. Über den haben wir zwei Jahre lang quasi gar nichts gelesen.
Ja, da hatten wir Matteo Berrettini. Ne? Jetzt nicht komplett unähnlich in ihrem Spiel und auch in ihrer Gestaltung der Karriere. Also ich bin sehr gespannt. Raonic, auch jemand, wenn der in Topform ist, dann ist er wahrscheinlich auf einmal Favorit Nummer 3 oder 4 in Wimbledon. Ist jetzt natürlich überhaupt nicht einzuschätzen, mit was für einer Form kommt er rein, mit was für Chancen kommt er da rein, aber sicherlich nochmal ein spannender, kleiner Winkelzug der Rasensaison, was mit ihm passiert.
Ja, und das ist eine Geschichte, die wir dann beobachten müssen nach den French Open, wenn es auf den Rasen geht, in Zertogenbosch, ob er wirklich zurückkommen wird und wie er, in welchem Zustand er zurückkommen wird. Ich habe ein Foto von ihm gesehen, das sah er sehr, sehr fit aus. Und mal gucken, vielleicht packt es ihn nochmal, dann wieder wirklich wieder zurückzukehren. Das also zu Milos Raonic. Eine Nachricht haben wir noch. Es sind die Töpfe, die gesetzten, ausgelost worden für die Billie Jean King Cup Finals. Vom 7. bis zum 12. November finden die Billie Jean King Cup Finals in Sevilla statt. Darüber hatten wir schon gesprochen. Und jetzt sind die Töpfe festgelegt worden. Am Mittwoch dieser Woche wird es die Auslosung geben. Und Deutschland ist in Top 3, zusammen mit Polen, Slowenien und den USA. Und in Top 1 sind die Schweiz, Australien, Spanien und Frankreich. Und in Top 2 Kanada, Tschechien, Italien und Kasachstan. Es droht eine Todesgruppe für das deutsche Team.
Ja, Deutschland natürlich letztendlich nicht so erfolgreich gewesen, wie die Nation über ihnen in der quasi Team-Weltrangliste. Darum sind sie in Top 3. Aber das könnte schon ein sehr hartes Stück Arbeit werden. Am Ende hängt bei den Billie Jean King Cup Finals natürlich alles davon ab, wer tritt wirklich an. Ich würde davon ausgehen, dass alle Deutschen wirklich antreten. Bei den anderen Teams müssen wir mal gucken. Aber sie gehen jetzt nicht als Favoritin rein, sondern eher als Typ geschlossene Mannschaft, die unter Umständen, wenn nicht alle anderen Top-Spielerinnen antreten, Chance haben, irgendwie weiterzukommen.
Die deutsche Mannschaft also in Top 3. Wir werden euch auf Twitter und auf Instagram darüber informieren am Mittwoch, wie die Auslosung dann vonstatten gegangen ist und in welchem Topf dann das deutsche Team ist. Vom 7. bis zum 12. November, wie gesagt, in Sevilla. Das war es mit der neuen Ausgabe, die wieder Überlänge hatte. Aber dieses Turnier in Rom, es war so, so spannend. Und da müssten wir natürlich drüber sprechen. Und dann noch Simona Halep und Rafael Nadal. Naja, dann ist ja eine Stunde selbst redend schon erzählt. Wenn euch das gefallen hat, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf Instagram und auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram. Und wie gesagt, wir freuen uns über Unterstützung per Steady bzw. per PayPal. Die Links, alle Links sind in den Shownotes hinterlegt in einem Linktree und dann kommt ihr da an die richtigen Stellen. Freitag gibt es die Auslosungsvorschau. Freitag Nachmittag, später Nachmittag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.